In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Mein heutiger Gast ist der Meister des Sprachhandwerks. Ein begnadeter Texter und Autor der Extraklasse. Seine über 100 nationalen und internationalen Preise sprechen dabei für sich. Aber nicht nur das Schreiben liegt ihm, sondern auch das Sprechen. Denn er ist ein toller Kollege von mir. Mit Charme, Humor und Smartness setzt er nochmal einen obendrauf. Zu hören ist er mittlerweile in zwei fantastischen Podcasts. Das letzte Mal sind wir zusammengekommen, als ich bei seiner Sendung Haus jetzt raus über ein Herzensthema sprechen durfte. Ich hoffe, heute haut er bei mir auch richtig raus. Herzlich willkommen, Sebastian Merget.
Ja, stimmt alles.
Ja, stimmt, ne?
Ja.
Direkt schöner Einstieg, du bestätigst das, das ist immer...
Ja, vor allem der Satz, zuletzt sind wir zusammengekommen, aber gut, hallo Steven.
Zusammengekommen.
Achso, gut, okay.
Ja, man kann es interpretieren, wie man es möchte. Ja. Jeder hört das, was er verdient.
Ja, oder was er hören will.
Was er hören will. Ja. Sebastian, welches ist der Film deines Lebens und warum?
Ich darf nur einen nennen, ne?
Nee, du kannst mit einem starten, ja. Kannst dann aber noch zwei, drei hinzufügen, wenn du sagst, das reicht nicht.
Ja, also eine alte Regel sagt ja, man soll direkt im ersten Satz klar machen, wie alt man wirklich schon ist. Deswegen sage ich, die Brücken am Fluss.
Ist das eine alte Regel?
Nö. Aber als ich jemandem erzählte, dass ich die Brücken am Fluss nennen werde, was für ein Film?
1995.
Ja.
Ich meine, das ist... ein Film, bei dem weiß ich, dass meine Mutter sehr viel geweint hat im Kino, den sie gesehen hat. Ich fand den auch großartig, rührselig inszeniert von einem der ganz Großen, von Mr. Clint Eastwood.
Ja.
Was findest du an diesem Film so toll?
Ehrlicherweise nicht nur das Inhaltliche, sondern das komplette Surrounding. Weil wenn man sich mit dem Film mal so ein ganz klein bisschen beschäftigt, dann bekommt man auch raus, dass er, willkommen in unserer Branche, Steven, ganz anders besetzt werden sollte, dass es ein unglaubliches Hin und Her im Vorhinein gegeben hat, dass der eine gerne an dem Ort gedreht hätte und dann ist der eine Regisseur abgesprungen und dann kam der nächste Regisseur und am Ende wurde er so besetzt, wie er überhaupt nicht besetzt werden sollte, mit Meryl Streep und auch mit Clint Eastwood, der dann ja auch schon Regie geführt hat.
Und produziert hat.
Das ist das eine, was mich fasziniert. Und,
aber das wusstest du ja nicht, als du den Film geguckt hast.
Das wusste ich nicht, als ich den Film geguckt habe. Aber ich habe diesen Film nur einmal gesehen und ich habe ihn nie vergessen. Und deswegen bin ich auf diesen Film auch gekommen.
Schön, aber wenn du ihn nicht vergessen hast, woran lag das dann?
Weil ich ihn so rührselig in seiner ganzen Art fand. Meine Mutter hat mal gesagt...
Eine tolle Liebesgeschichte,
genau, ist es. Genau, es ist eine tolle Liebesgeschichte, die darauf eigentlich zielt... zu sagen, dass echte Liebe nicht immer nur echte Liebe sein kann.
Okay, das ist sehr philosophisch.
Ja, und zwar, meine Mutter hat mal gesagt, und ich hoffe, dass, wenn sie das hier hört, dass sie das jetzt nicht falsch versteht und dass die Leute, die meine Mutter kennen, das jetzt auch nicht falsch verstehen. Meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, weißt du, Sebastian, irgendwann war es zu spät, sich scheiden zu lassen. Und da war ich total perplex, etwa so, wie du jetzt gerade guckst. Und da meinte sie gesagt, dass dein Vater und ich uns scheiden lassen wollten, sondern es gibt Situationen, in denen überlegt man sich selber, ist das jetzt der Moment, wo sich Paare scheiden lassen? Oder ist das eigentlich der Moment, wo man damals sagte, in guten wie in schlechten Zeiten, die Dinge durchzuziehen, auch wenn man merkt, dass es jetzt eigentlich nichts ist, was einem im Leben großartig Spaß macht oder... dass man auf bestimmte Dinge verzichtet. Und ich finde, dass bei dem Film Die Brücken am Fluss unheimlich gut klar wird, was für ein Riesenopfer die Hauptdarstellerin Meryl Streep bringt, ohne dass ihr Mann das jemals mitbekommt. Und das ist dann ja so, dass die Kids, also ganz kurz, Meryl Streep, das ist, glaube ich, in Iowa wird gespielt. Mhm. Welche Zeit ist das?
Oh Gott, keine Ahnung.
Eher so, also, 70er, ne?
Ja,
60er,
70er würde ich sagen.
Genau,
ja.
Und ganz klassisch ist ihr Mann Farmer, sie haben zwei jugendliche Kinder und ihr Mann, fährt mit den beiden Kids für 2 oder 3 Tage auf eine Bauernmesse oder sowas im weitesten Sinn. Und kaum sind die weg, kommt ein Mann daher in seinem Pickup, Clint Eastwood, seines Zeichens Fotograf von National Geographic, und fragt nach einem Weg. Und irgendwie kriegt das nicht auf die Kette, wo lang er muss. Also entschließt sie sich kurzerhand, sie zeigt ihm diese Brücken am Fluss. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie verlieben sich ineinander, es entsteht eine Spannung und die verbringen 2 oder 3 Tage miteinander, in denen sie sich immer näher kommen. Und am Ende des Tages macht er ihr das Angebot, was er wohl noch nie gemacht hat: Möchtest du mit mir kommen? Und sie kommt in den Konflikt ihres Lebens, entscheidet sich aber eigentlich gegen sich und ihre Gefühle, aber für ihre Familie. Und bleibt dort, wo sie ist. Der Mann kommt zurück, die Kinder kommen zurück und die Kinder bekommen erst Jahre später nach ihrem Tod mit in ihren Tagebüchern, was damals vorgefallen ist, sind total entsetzt. Und je mehr sie aber drüber nachdenken, desto klarer wurde es ihnen. Und das finde ich schon eine ganz tolle Sache. Und ich finde, dass der Film Die Brücken am Fluss seiner Zeit voraus war, was auch die Stellung der Frau angeht. Also, weil dieser Film unheimlich gut zeigt, dass die Frau eigentlich der Mann im Haus ist. Um die Familie zusammenzuhalten, ziehen sie den vermeintlich Kürzeren, obwohl es ihnen schlechter geht.
Wow. Und also eine Menge Dinge, die du in diesem Film siehst. Also ja. Das Erste, was du gerade genannt hast, finde ich sehr spannend. Also ich glaube, was dieser Film zeigt, ist ja auch, dass manchmal die Versuchung groß ist, wenn in der eigenen Beziehung es kriselt oder in der Ehe, dass man den schnellsten Weg rausnimmt, weil man sich vielleicht dieser Konfrontation oder diesem Streit oder dieser langen, schwierigen Phase nicht aussetzen möchte.
Genau.
Im Nachhinein ist das ja auch das, was Meryl Streep macht. Sie sagt ja im Ganzen, das sind 3 super Tage und klar, du sprichst mein Herz jetzt gerade an, vielleicht ist das, was ich jetzt für meinen nächsten Lebensabschnitt brauche, aber trotzdem habe ich mir etwas aufgebaut und ich denke an meine Kinder und ich denke an meinen Mann und es kriselt ja nicht zwischen ihr und ihrem Mann.
Gar nicht, null.
Sondern es ist einfach ein anderes Gefühl, das in der Sekunde gerade bei ihr erweckt wird oder gezeigt wird. Und ich finde, das spielt sie übrigens auch unfassbar. Deswegen wahnsinnig ist Meryl Streep einfach eine der besten Schauspielerinnen immer noch auf diesem Planeten. Aber auch Clint Eastwood damals ja noch, da war er ja noch ein bisschen jünger und ein bisschen knackiger.
Übrigens spielt sie in diesem Film im Original ja auch mit italienischem Akzent. Also sie hat ja italienische Wurzeln und spielt auch in ihrer Rolle eine Frau, die mit italienischen Wurzeln dort nach Iowa gekommen ist. Und Clint Eastwood in seiner Rolle erzählt auch, dass er beruflich schon dort war, wo sie von ihren Wurzeln herstammend herkommt.
Mensch, Sebastian, das ist ja hier eine richtige Challenge.
Ich habe mich vorbereitet. Gar nicht so
schnell. Sehr, sehr gut. Aber diese zweite Geschichte mit der Rolle der Frau.
Ja.
Also ich glaube, das brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, dass es unfassbar ist, was Frauen leisten in einer Familie, in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen, was sie in einer Familie mit Kindern auch tun. Am Ende ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass die Liebe nie nach oben geht kontinuierlich, sondern auch mal nach unten gehen kann in jeder Beziehung. Und ich glaube, dass man sich einfach immer fragen sollte, widerstehe ich der Versuchung oder versuche ich diesen Schritt noch weiter zu gehen und einfach mal dafür zu kämpfen? Und das ist ja eigentlich auch etwas, woraus Liebe noch wachsen kann, ne? Also wenn man eine Krise gemeinsam durchläuft oder besteht, kann es ja einfach auch für die Beziehung noch eine ganze Menge bedeuten.
Total.
Also bist du denn jemand, der das auch befolgt für deine eigene Beziehung? Also bist du jemand, der
sich gegen Affären entscheidet?
Ne, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber der sagt, auch wenn es mal ans Wanken gerät, ich bleib am Ball.
Ja, definitiv. Und das habe ich auch durch ich bin klassisches Muttersöhnchen. Ich bin ein Riesenfan von meiner Mutter und wir sind 3 Jungs und wir haben, meine Mutter und ich haben die innigste Beziehung zueinander. Natürlich ohne, dass meine Mutter unterschiedlich Liebe verteilt, ist klar. Aber was ich an meiner Mutter immer schon toll fand, die hat abends immer warm gekocht. Mittags, aber auch nochmal abends. Und die hat immer gesagt zu ihren 4 Männern, nehmt euch, ich mache mir ein Brot. Und ich dachte jedes Mal, boah, wie lässig ist diese Aussage? Natürlich hat sie sich kein Brot gemacht, weil wir haben ja natürlich genug auch da gelassen. Aber sie hat
nett von euch.
Sie hat uns immer, und das tut sie bis heute, immer das ehrliche Gefühl gegeben, ihr zuerst. Und das finde ich einfach wahnsinnig. Und das ist das ist meine Interpretation zu Meryl Streep. Vielleicht stehe ich da auch völlig allein auf weiter Flur. Aber das hat sie mir in diesem Film immer wieder aufgezeigt, dass sie eigentlich sich für ihre Familie opfert. Also ich wähle jetzt mal bewusst dieses harte Wort.
Ja, also, aber du hast ja gerade gesagt, dass deine Mutter sehr emotional reagiert hat auf diesen Film. Hat sie dir im Nachhinein auch mal gesagt, warum?
Nee, ich glaube, damals hat sie nicht. Also da war ich, glaube ich, auch noch zu jung, um da irgendwie in einen Deep Talk mit meiner Mutter zu gehen. Aber das ist eine gute Sache. Das werde ich mal angehen, weil ich habe den Film nie vergessen. Irgendwas hat er mit mir gemacht. Was auch immer.
Er ist ja auch toll. Ich meine, Clint Eastwood ist ein großartiger Filmemacher und der macht ja immer noch Filme im hohen Alter, was ja unfassbar ist. Gut, aber das ist jetzt ein Film. Du hast gesagt, kann ich auch mehrere nennen. Welchen Film würdest du denn noch nennen?
Ich habe dann, mir ist dann noch sofort eingefallen, Matchpoint.
Also du kommst von Clint Eastwood zu Woody Allen.
Ja.
Boah.
Darf man überhaupt noch Woody Allen sagen? Ich habe seine Biografie zu Hause liegen und hab sie dann nach 4 Seiten abgebrochen, weil natürlich mir dann irgendjemand sagt, du kannst doch nicht von so einem Halotri tatsächlich die Biografie reinziehen.
Ja, aber das ist ja die klassische Diskussion, ne? Werk und Autor.
Ja.
Wie trennt man das, ne? Das ist genauso wie Michael Jackson, dass die BBC in England irgendwann gesagt hat, wir spielen keine Songs mehr von Michael Jackson. Also die Frage ist jetzt, kannst du Beat It oder Thriller noch hören, darf man das oder darf man dazu tanzen zu Can't Stop Till I Get Enough oder was weiß ich, weil er Dinge getan hat, die absolut nicht richtig sind. Bei Woody Allen, ja, das ist schon interessant, über die Familienverhältnisse mal zu sprechen.
Ja.
Und vor allen Dingen, was dabei rausgekommen
ist. Sehr diplomatisch ausgedrückt.
Da gibt es ja auch, ich glaube, der Sohn oder die Tochter, die klagen da ja auch, und da gibt es 1000 Sachen. Aber wenn wir uns jetzt nur mal den Film angucken,
ja,
und wir können ja mal über den Film sprechen und trennen ihn von der Person Woody Allen.
Ja, bevor wir über den Film sprechen, warum hast du eben gerade gesagt, wow, du kommst von Clint Eastwood auf Woody Allen? Also was ist?
Ja, aber das, ich meine, das sind zwei Filmemacher, die ja für ganz bestimmte Genres stehen, ne? Also ich sag mal, Clint Eastwood, Actionheld, der sehr viel Melodramen gemacht hat, bis hin zu den Filmen, wo er als alterner Actionheld auch nochmal für Zucht und Ordnung sorgt. Und Woody Allen ist ja, sag ich mal, jemand, ich weiß noch, dass das, ich glaube, vor 10 Jahren bei den Oscars war er sozusagen derjenige, der in einer der größten Krisen der Kinogeschichte ja auch nochmal die Opening Speech oder die Closing Speech gehalten hat, und alle waren so, what? Wieso Woody Allen? Der macht ja eigentlich gar nichts öffentlich. Und bei Woody Allen finde ich es so spannend, der ist halt ein gefeierter Filmemacher, aufgrund der Filme wie Der Stadtneurotiker, was sie schon immer über Sex wissen wollten, ne? Das sind ja so Klassiker, weil er ja so New York-based und auch dieses Gefühl immer rübergebracht hat. Der ein paar große Erfolge gefeiert hat, publikumstechnisch, aber glaube ich ja immer eher so der Künstler war.
Mhm.
Und das ist spannend, weil an Woody Allen scheiden sich die Geister, ne? Also sind das Filme, es gibt so ein paar Filme von Woody Allen, die ich wirklich gut finde. Es gibt ein paar Filme, mit denen ich extreme Probleme habe, weil ich finde die einfach in der Machart und wie sie erzählt werden grauenhaft. Ja. Aber wir kommen jetzt mal zum Matchpoint, weil das ist, finde ich, ein spannender Film, weil der ist komplett untypisch eigentlich für Woody Allen.
Total. Und deswegen gefällt er mir auch. Ich bin kein Woody Allen-Fan, was seine Filme angeht, bis auf die Rome-Geschichte. Wie heißt er? Irgend so ein Liebesding, wo es mehrere Teile in mehreren Städten gibt. Da finde ich die Rome-Episode sehr geil. Aber Matchpoint ist, also ich bin erst einmal leidenschaftlicher Tennisspieler und Tennisfan. So fängt es schon mal an. Dann war
Bist du denn ein guter Tennisspieler?
Ja.
Okay. Bist du auch ein guter Fan?
Ja, also ich bin ein echter Tennisfan von den guten Tenniszeiten mit Yannick Noah und Boris Becker und Stefan Edberg und Ivan Lendl und Andres Gomes.
Mats Wielander,
ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, zu der Zeit war ich natürlich...
Michael Chang erinnere ich noch.
Ja, natürlich.
Das war der kleine muskulöse Kühlschrank, der jeden Ball erlaufen konnte.
Der damals in den French Open im Halbfinale gegen Ivan Lendl von unten aufgeschlagen hat, mit angeschnittenem Ball, und Ivan Lendl zur Weißglut brachte. Und Ivan Lendl nicht nur zur Weißglut tut, sondern um seinen, das wäre die einzige Chance, der hat ja nie auf Sanden, nee, das war Boris Becker, der hat nie Wimbledon gewonnen, Ivan Lendl, jetzt verhaspel ich mich. Gut, ist auch egal.
Okay.
So, das zweite ist, das war die Zeit, in der man Scarlett Johansson so richtig, entschuldige, geil gefunden hat. Die kam damals gerade raus und die war ja ein neuer Typ Schauspielerin. Die war jetzt nicht nur Lolita, sondern der merkte man, fand ich schon damals an, die hat richtig was auf dem Kasten. Die weiß, was sie will und wohin sie will. So, das war das zweite. Und dann diese ganzen Settings und Locations, also auf der einen Seite Cornwall at its best im englischen Sommer, wo ich bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass in England die Sonne tatsächlich scheinen kann. Und dann auf der anderen Seite dieses...
Das sagst du als Hamburger.
Das sage ich als Hamburger. Ja, Frankfurter eigentlich, ne?
Ja, okay, aber du bist ja in Hamburg ja. Jetzt ansässig.
Und auf der anderen Seite dieses, ich nenne es jetzt mal, sehr wirtschaftliche, börsendotierte London. Auf der anderen Seite. Das fand ich faszinierend. Und dann die Geschichte. Die Geschichte, finde ich, ist an absurd, an hinterhältig, an abartig, an großartig, an auch lustig, schwer zu überbieten.
Stimmt. Also Jonathan Rhys Meyers müssen wir auch noch da zusätzlich erwähnen. Ne? Der spielt ja einen Tennisprofi oder jemand mit ganz viel tennisspielerischem Talent,
genau,
der Tennisprofi werden könnte, aber nicht den nötigen Ehrgeiz hat und deswegen sich sozusagen als Tennistrainer verdingt in einem elitären Club,
genau.
Um sich sozusagen in die Upper Class hineinzubegeben.
Genau.
Ich finde den Film auch, ist übrigens Woody Allens eigener Lieblingsfilm, finde ich ganz spannend, weil der, also wir haben ja gesagt, untypisch ja. Woody Allen und Woody Allen findet, ach, das ist sein Lieblingsfilm. Das ist auch der längste aller Woody Allen Filme. Und du hast zwei Sachen gesagt, die ich ganz spannend finde. Scarlett Johansson ist ja mittlerweile, also das hat sie auch hier Marriage Story mit Adam Driver unter Beweis gestellt, hier Black Widow als Superheldin, die kann unfassbar gut schauspielern. Und sieht toll aus, aber ist halt ein Typ. Und Jonathan Rhys Meyers, auch ein sehr attraktiver Typ, auch ein guter Schauspieler, aber den hat es leider komplett zerlegt. Ne? Der ist ja abgedriftet in jegliche Drogenexzesse.
Ah, ist das so?
Ja, der ist damit nicht klargekommen, der war ja dann auch bei Mission Impossible mal kurz zu sehen. Aber ich fand den Film auch toll. Also ich finde, also da hat sich das Handwerk von Woody Allen im Prinzip auch so von seiner besten Seite gezeigt, dass dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Intrigante, diese Details, diese Nuancen auch im Zusammenspiel oder in dieser großartig.
Für mich ist Matchpoint der noch bessere, und ich sage deswegen noch bessere, weil der schon sehr gut ist, der noch bessere, talentierte Mr. Replay.
Weil
da kommt so viel gewollte und ideenbehaftete Intriganz rum in diesem Film. Und alleine, dass dieser Tennistrainer, der hasst sich ja selber für das, was er macht. Und er verachtet sich ja, dass er sich anbietet, nur weil er wohin will, wo er einfach nicht hingehört, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wo du sagst so, das ist dumm gelaufen vielleicht für dich, aber das ist halt nicht deine Welt. Du wirst dir sämtliche Finger verbrennen. Und dann verbrennt er sich auch sämtliche Finger, obwohl er so eine tolle Frau ja eigentlich findet, aber die nach Strich und Faden belügt und betrügt. Also das finde ich wirklich erstaunlich an diesem Film, wirklich. Geiles Ding.
Also großartige Filme. Brücken am Fluss und Matchpoint. Wie sieht's denn bei Serien aus?
Serien habe ich vier Serien und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Und zwar in der Reihenfolge Sopranos.
Ja, das ist ein All-Time-Favorite von ganz vielen, aber das ist, finde ich, auch fast so ein bisschen die Mutter aller Serien in der Art und Weise, wie sie erzählt wird, wie sie zusammengesetzt wird, wie viele Figuren da miteinander und vor allen Dingen, wie gut diese Serie geschrieben ist. Ne?
Ja, und ich habe sie, das war meine erste richtige Serie vor 10, 12 Jahren auf DVD.
Genau,
habe ich sie mir gekauft.
Ja, genau.
Und habe sie jetzt Anfang Corona, also vor anderthalb Jahren, nochmal auf Sky nachgeguckt. Und zwar von der ersten bis zur letzten Folge. Und Steven, ich war so erstaunt, wie viele Dinge ich nicht mehr wusste, wie viele Dinge ich noch wusste und wie sehr diese Serie nicht nur ihrer Zeit voraus war, sondern wie viele erzählerische, narrative Stilelemente sich seitdem Serien dort bedienen. Weil sie ist ja auch auf so vielen Ebenen unmoralisch. Also Klassiker, man verbrüdert sich mit Menschen, mit denen man sich eigentlich gar nicht verbrüdern darf.
Ja, die man eigentlich im echten Leben verabscheut für das, was sie tun.
Verabscheuen muss,
ja, ja.
Genau. Und ich habe durch die Jahre, die ich älter geworden bin, habe ich erst verstanden, wie intelligent diese Serie ist und wie viele Messages da drinne stecken. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und dann hatte ich lustigerweise parallel, ich kann es mir nie merken, Goodfellas oder Godfellas?
Goodfellas
gesehen. Und weißt du, was erstaunlich ist? Du kennst sie beide, kennst sie natürlich. In Goodfellas spielen zwei Charaktere aus Sopranos mit. Und einmal Chris aus Sopranos ist einmal ein einfacher Handlanger bei einem Kartenspiel im Hinterzimmer in Goodfellas und wird übrigens von einem anderen Soprano-Charakter getötet mit einem Schuss in Fuß, weil er das Getränk nicht schnell genug bringt.
Okay.
Und die Freundin von dem Hauptdarsteller, die er heiratet bei Goodfellas, das ist die Therapeutin aus Sopranos.
Ach guck mal, das habe ich gar nicht auf der Uhr gehabt, aber siehst du mal, wie viel Parallelen es dann doch gibt.
Ja, und
ne?
Vor allem bewegen sie sich alle in dieser italo-amerikano-mafiösen Schauspielerwelt. Das finde ich halt auch den absoluten Knall.
Ja, und ich meine, das ist auch darstellerisch eine absolute Eins. Ne? Ja. Also vor allen Dingen, aber ich das finde ich schön, dass du das sagst. Das ist ja so das Faszinierende auch an Serien, wie häufig man Leute sympathisch findet oder deren Beweggründe, sag ich mal, verbrecherischen Tätigkeiten nachzugehen, nachvollziehen kann, obwohl es eigentlich echt verabscheuungswürdig ist. Ne? Ja, also wenn man anfängt auf einmal, wie du es gerade gesagt hast, der eine bringt den anderen um und man verbrüdert sich mit dem, weil man denkt, okay, du hast jetzt jemanden erschossen, du musstest es tun, dieses Verbrechen zu begehen, obwohl es ja eigentlich etwas ist, was man total verabscheut.
Aber geht's dir manchmal auch so, dass du dann dir auch so in deinem ganz stillen Kämmerlein denkst, so, boah, schon irgendwie geil, so eine in so einer Welt zu leben und zu wissen, man kann eigentlich alles tun und lassen, was man will. Also
aber das ist doch genauso wie früher. Erinnerst du dich nicht immer, dass das ging bei dir bestimmt auch so, dass die ganzen Mädchen, in die man verknallt war, fanden ja immer die älteren, keine Ahnung, cooleren, böseren Jungen viel besser als einen selbst. Und dann hat man auch immer gedacht, hey, ich will auch so, das ist doch diese Legende vom Arschloch. Ich glaube, dass das total uncool ist.
Ja,
ich bin lieber der Nette.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen.
Auch wenn nett die kleine Schwester von Scheiße ist.
Ach, ich glaube, mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Aber bei
der große Bruder von Scheiße.
Genau, genau. Aber wie gesagt, die Sopranos, muss ich wirklich sagen, ist auch in ihrer Detailversessenheit der absolute Knaller.
Ja, aber das mag ich auch an Serien. Also ich bin ja auch mittlerweile, ich versuche ja auch diese Filme und Serien mir nicht anzugucken, indem ich auf Fehlersuche gehe. Ne? Das ist ja bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen so, die gucken sich einen Film an und schauen dann, was passt nicht zusammen oder ist der Special Effect gut oder nicht. Und ich denke immer so, nein, ja genau, es geht doch eigentlich darum, dass man das aufsaugt und eher zelebriert, was du gerade gesagt hast, dass man sich Details anguckt und sagt so, wow, guck dir jetzt mal den Schnitt mit der Musik an oder guck dir mal an, was er da gerade in die Hand nimmt oder was für ein Billboard im Hintergrund ist oder wie es ausgeleuchtet ist. Das fasziniert mich. Ne? Also wenn jemand mit so viel Liebe zum Detail auch so eine Geschichte kreiert und das finde ich ist bei Sopranos absolut der Fall. Deswegen kannst du sie eben jetzt auch nochmal 20 Jahre nachdem die erste Episode rausgekommen ist, nochmal angucken und sagen, wow.
Ja, das ist so schade, dass der Hauptdarsteller nicht mehr lebt, weil ich hatte mir insgeheim immer gewünscht, dass das Ende lässt ja irgendwie sich wünschen zumindest, dass es vielleicht auf welche Art und Weise auch immer ein Wiedersehen geben könnte.
2013 ist er gestorben, das ist auch schon 8 Jahre her.
Ist das schon 8 Jahre, siehste. Ja. Wobei ich muss ganz kurz, ich muss zugeben, manchmal erwische ich mich dabei, wie ich ganz stolz Anschlussfehler entlarve und denke so, wow, dass mir das aufgefallen ist, nicht schlecht, was denn. Also, aber ich poste es dann nicht oder erzähle nicht irgendwie, was für Croutons das in das passiert ist. Also, es wundert mich manchmal, aber dann doch, weil das geht doch durch 1000 Schnitte. Ne?
Ja, aber du weißt ja, du wirst ja irgendwann betriebsblind.
Ja,
ne? Also das ist wie diese klassischen Anschlussfehler, wenn einer einen roten Pulli anhatte und in der nächsten Szene hat er einen gelben. Ne? Also
oder wie wir jetzt auf einmal mit der Sesamstraße weiterreden und die Leute denken, das ist ein Anschlussfehler.
Ja, genau. Nee, aber einer der berühmtesten Anschlussfehler ist ein James-Bond-Film, ich weiß gar nicht, welcher der ist, wo er vor der Polizei flieht und das Auto auf 2 Reifen durch so eine ganz enge Gasse fährt. Und er fährt rein auf den linken 2 Reifen und kommt raus auf den rechten 2 Reifen. Und wie er das, obwohl es ist James Bond, muss man dazu sagen.
Er hat höchstwahrscheinlich eine Rolle noch gemacht.
Ja, genau. Also gut, Sopranos. Ja. Dann?
Auch in der Aufzählungsreihenfolge, wie ich sie nenne, Californication.
Oh, David Duchovny, ja, den ich ja geliebt habe bei Akte X.
Meine Theorie ist, Achtung, These, man sollte sich Californication, wenn überhaupt, mit seiner Partnerin nur dann angucken, wenn man frisch zusammen ist. Nicht, wenn man schon länger zusammen ist und ja, sich die Beziehung einfach eingependelt hat. Dann ist es sehr schwierig.
Das könnte ein Trennungsgrund sein. Und dann muss man direkt im Anschluss die Brücken am Fluss schauen. Genau. Dann ist die Beziehung nämlich zu Ende.
Sehr gut, ja.
Okay, Californication, ja. Und?
Und als dritte amerikanische Serie, geht nicht anders, es ist lame, aber es ist halt einfach gut, Breaking Bad.
Ja, es ist überhaupt nicht lame. Ich meine, Mr. White und auch da wieder.
Genau, habe ich auch dran gedacht.
Ne, interessant.
Moralisches Dilemma.
Ja, moralisches Dilemma.
Hoch 10.
Ja, aber wie gesagt, ich finde, das ist ja das Tolle, dass Serien uns diesen Horizont sozusagen neu eröffnet haben. Und auch da wieder, wie diese Geschichte erzählt wird, ne? Also und wie sie weiterfließt und man guckt sich das an und denkt so, das kann doch nicht sein, und dieser Plot-Twist und das passiert dann da. Sensationell. Also drei sehr schöne Serien.
Aber wenn du an Californication denkst,
ja,
würdest du sagen, heute 2021, danke Herrgott, dass wir gesellschaftlich dort stehen, wo wir jetzt stehen, oder würdest du sagen, ach komm ey, das war nicht alles politisch korrekt vor, wie alt ist Californication? 15 Jahre?
Ja, bestimmt.
Aber es war schon geil. Oder würdest du sagen, nee, das ist schon okay, dass Netflix Californication runtergenommen hat? Weil einfach aus der Zeit gefallen.
Das ist ja eine Tretmine, die man betritt. Ja. Ne? Dünnes Eis. Ich glaube, das ist genau die gleiche Diskussion über, muss man Pippi Langstrumpf Bücher umschreiben?
Ja, oder auch James-Bond-Filme teilweise.
Ja, oder dass Disney da einfach auch jetzt von einigen Werken, die sie getan haben, zurücktritt. Ich bin froh, dass wir progressiv daran arbeiten, gesellschaftlich viel klarer alle auf eine Stufe zu stellen und dass wir da keinen Unterschied machen zwischen Religion, Geschlecht, Alter, Hautfarbe. Das ist noch ein weiter Weg, den wir da gehen müssen. Aber wir bewegen uns hier in die richtige Richtung. Ich glaube, dass man zurückblickend Dinge kritisieren sollte und sich damit auseinandersetzt und sagt, dass Californication nicht den gesellschaftlichen Standards entspricht, die man eigentlich auch damals schon hätte haben sollen. Auf der anderen Seite ist es eine fiktionale Serie. Und ich sage dann immer so, es gibt so viele Filme, die Dinge falsch gemacht haben und Serien. Ich weiß halt nicht, ob man die alle... Ist das nicht auch eine Art von Zensur, wenn man jetzt anfängt, die alle runterzunehmen, um politically correct zu sein? Löst nicht auch vielleicht eine politisch nicht korrekte Serie oder ein Film die richtige Diskussion aus? Mhm.
Ja, das denke ich auch. Und ich finde auch... Alles hat seine Zeit und damals war es halt in Anführungszeichen leider so in dieser Zeit. Heute ist es Gott sei Dank dreimal unterstrichen genau so. Aber auch da bietet sich eine Serie wie Californication hervorragend an, es als Lehrbeispiel zu nehmen, wie es nicht geht. Aber in fiktionalem Umfeld einfach trotzdem ja eine tolle Geschichte über einen Mann erzählt, der einfach das größte Problem mit sich selber hat über 9 oder 8 Staffeln.
Ja.
Aber einfach toll erzählt.
Ja, finde ich auch. Die Frage ist, und wir arbeiten ja beide in diesem Geschäft, dass ich manchmal mehr Probleme habe mit realem Fernsehen und den Auswüchsen, die da getrieben werden. Mhm. Ob das jetzt, und das ist meine persönliche Meinung, betone ich da nochmal ganz klar, Promis unter Palmen oder Stars auf einsamen Inseln oder wie die ganzen Dinger heißen oder Party.
Plötzlich arm, plötzlich reich.
Das ist noch eine andere Diskussion, aber ich glaube, wenn man sich überlegt, was projiziert eine Bachelorette on Love Island VIP, ich kenne diese ganzen Sachen vom Hörensagen, ich gucke es mir nicht an, aber wenn da 20 Menschen zwischen 20 und 30 einem bestimmten Schönheitsideal entsprechend rumlaufen und alles vögeln, was bei drei nicht auf dem Baum ist und vorgegaukelt wird, wir suchen die wahre Liebe, ne? Oder Menschen mit Alkohol bestimmte Dinge tun sollen und dann einfach da, sag ich mal, man into the abyss guckt, der menschlichen Niedertracht. Ich weiß nicht, ob das nicht fast schlimmer ist als eine Serie wie Californication.
Gibt's aber übrigens auch eine sehr gute Serie, du wirst sie natürlich kennen, die genau das thematisiert, Unreal.
Unreal kenne ich nicht.
Unreal kann ich nur empfehlen. Es ist dann, ich glaube, ein Amazon Original. Da geht es es ist hinter den Kulissen des Bachelors in Amerika.
Ach, stimmt.
Aber ja, genau. Aber als fiktionale Serie. Stimmt,
davon habe ich gehört.
Und da habe ich mich jedes Mal gefragt, ob ich als Moderator, also ob ich den Moderator dort machen würde, obwohl ich weiß, wie, ist genau das, was du eben sagtest, wie es hinter den Kulissen zugeht. Und da sind ja wirklich die Redakteure die größten Arschlöcher, mit Verlaub, die wirklich die Kandidaten und Kandidatinnen so lange besetzen, dass sie genau das sagen, was sie eigentlich gar nicht sagen wollen.
Du kannst halt im Schnitt ja alles machen,
und
was
dann
du
kommt
willst,
der Schnitt dazu. Und da habe ich mich immer gefragt, wenn ich das wüsste, würde ich es moderieren oder nicht? Würde ich dich jetzt auch fragen, hattest du schon mal eine Situation, wo du sagst, aus moralischen Gründen, so interessant das Angebot wirtschaftlich ist, das geht gar nicht. Nee, danke Leute, ich gehe. Oder dass du sogar in der Produktion mal warst und gesagt hattest, so war das aber nicht abgemacht, das kann ich nicht.
Naja, ich habe mal eine Produktion gemacht, die hieß das Sommermädchen, ne? Also da war die Ausgangsposition eine andere als das, was dabei rausgekommen ist. Da hinterfragst du natürlich schon zeitweise, was du da machst. Das war definitiv nicht so extrem wie das, was da zeitweise läuft, aber es war auf jeden Fall etwas, wo ich im Nachhinein mich auch frage, ja, aber na, also ich, die Frage ist halt immer, was kann ich als Moderator mit einbringen, ne? Mhm. Kann ich aus einer Grundidee mit dem, was in meiner Macht steht, basteln oder beeinflussen, dass es nicht so wird, wie man befürchtet? Oder bin ich da im Prinzip nur derjenige, der kurz mal zusammenfasst und sagt so, ja, ey, genau, ihr habt jetzt Challenge Nummer 25, das heißt, ihr müsst Wassermelonen den Strand runtertragen und danach könnt ihr euch alle knutschen. Keine
Übrigens
Ahnung.
Im weißen T-Shirt und ihr müsst durch Regen laufen.
Ja, genau. Ja, also ich hatte diese Anfrage noch nicht, aber ich glaube auch, dass die Leute, die diese Sendung machen und Menschen brauchen, die das moderieren, und das ist völlig wertfrei, mich nicht fragen.
Ja, und ich könnte mir nämlich vorstellen, weil ich kenne dich ja ein kleines bisschen und ich finde, dass du jemand bist, dem
man...
Der
perfekt dazu passt.
Nee, gar nicht. Warte mal. Du bist ja der vermeintliche Sunnyboy. Du bist, finde ich, immer sehr gut gelaunt und gut drauf im On, wie wir Fernsehschaffenden sagen. Ich finde aber, und da war ich beim ersten Mal echt positiv überrascht, dass du eine ganz klare Kante als Typ im Privaten oder im Off sozusagen fährst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann den einen oder anderen am Set überraschst, wenn du sagst, okay Leute, das ist schön für euch, aber dann müsst ihr euch wirklich jemand anders suchen. Das mache ich nicht. Und dass sich die Leute dann sagen, ah fuck, so haben wir den jetzt aber gar nicht eingeschätzt. Das ist ja doof.
Ja, also ich glaube, das hat aber auch was mit dem Alter zu tun, mit der persönlichen Einstellung und irgendwann auch damit, dass man, glaube ich, ja auch für eine bestimmte Sache steht. Mhm. Ne? Also ich glaube, es geht ja auch um Authentizität, vor allen Dingen in dem, was wir machen, im Gegensatz zum Fiktionalen. Mhm. Das heißt, ich glaube, eine bestimmte Wertevorstellung, und auch das ist wieder wertfrei gemeint. Ne? Also ich kenne ja nun auch Leute, die das machen. Zum Beispiel Jochen Schropp. Mhm. Jemand, den ich sehr schätze, den ich wirklich sehr gerne mag. Ein unfassbar netter, geiler Typ, der das auch wirklich beherrscht. Ich meine, der Schauspieler und moderiert. Und der hat dann hier die Sommerspiele der Stars. Nee, wie ist das? Die Festspiele der Reality Stars.
Zusammen mit der Transe vom Kiez, ne? Wie heißt
mit sie? Olivia Jones.
Olivia Jones, genau.
Genau, und er steht da ganz klar zu und er sagt, mir macht das Bock, ich habe da Spaß dran. Obwohl man dazu natürlich auch sagen muss, das ist eine andere Herangehensweise, das sind dann halt vielleicht ein bisschen anrüchige Spiele, aber durch seine Haltung, finde ich, hebt er das total.
Also er persifliert es ja fast dann, ne?
Genau, und das macht er super. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Jochen und seiner Kunst. Ich glaube, dass Jochen aber nichts machen würde, wie zum Beispiel VIP-Promis unter Palmen. Aber auch da gibt es genügend Leute, die das machen. Und deswegen sage ich immer, das ist ja das Schöne an dieser Branche. Es gibt so viel Platz, es gibt so viele Möglichkeiten. Jeder darf das machen, was er will. Aber ich finde, jeder hat auch das Recht, zu Dingen Nein zu sagen und auch zu Dingen eine Haltung zu haben. Und ich finde diese Entwicklung des Fernsehens zeitweise einfach nicht gut. Weil was kommt, also was ist die nächste Stufe?
Aber würdest du nicht sagen, es ist interessant, dass du das gerade ansprichst, ich würde sagen, die nächste Stufe kommt eventuell auf dem Level gar nicht, weil ich beobachte, dass gerade wirklich ein krasses Umdenken stattfindet. Also ob das jetzt RTL ist, die sich neu positionieren und das ja auch hier und da hinkriegen. Ob das jetzt die Geschichte mit Sat.1 ist, die jetzt höchstwahrscheinlich auch dadurch, dass der Programmchef von ProSieben jetzt, glaube ich, auch das Sat.1-Ruder gerade übernimmt, sagt, wir wollen wirklich jetzt zurück zum informativen Fernsehsender. Also ich finde schon, dass mittlerweile eigentlich eine Fallhöhe erreicht worden ist, die nicht mehr weiter hochgehen darf, weil es ist einfach genug. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Das hat dieses plötzlich arm, plötzlich reich gezeigt. Das hat dieser unglaubliche Fehltritt von diesem Prinzen gezeigt.
Ja, ich glaube, man muss vielleicht alle Hörerinnen und Hörer auch kurz aufklären, die nicht damit sozusagen in Berührung kommen. Aber plötzlich arm, plötzlich reich ist eine Doku-Serie gewesen in Sat.1, wo es darum geht, dass VIPs, glaube ich, genau, in Anführungszeichen, Rollen wechseln und auf einmal vermeintlich in armen Verhältnissen klarkommen müssen.
Das ist so unglaublich.
Und es gab die Geschichte, dass Icke Hüftgold, heißt er, glaube ich, in eine Familie einziehen musste, die sozusagen mit ihm gewechselt haben. Die sind bei ihm eingezogen. Mhm. Und er mitbekommen hat, dass die Kinder der Familie, in die er ziehen muss, in psychiatrischer Behandlung sind aufgrund der familiären Verhältnisse. Und dann rauskam, womit die abgespeist werden an Honorar während der Dreharbeiten und dass die Kinder sich auch was antun wollten während der Dreharbeiten in seinem Haus.
Genau.
Das sind die Informationen, die wir bekommen haben, ob die jetzt stimmen oder nicht, aber kann man alles in der Presse nachlesen. Und er zu Recht diesen Prozess und das Verhalten des Senders und der Produktionsfirma öffentlich angeprangert hat. Dadurch ist die Sendung vom Schirm genommen worden und eingestellt worden.
Genau.
Und da laufen jetzt, glaube ich, mehrere Prozesse, Verleumdungsklagen, Unterlassungsklagen, was weiß ich. Und die andere Geschichte ist, ich weiß gar nicht, wie heißt er? Markus? Nee, wer ist er?
Von Anhalt? Nee, Markus, wahrscheinlich nicht.
Also der sich extrem homophob öffentlich in einer Sendung geäußert hat. Was der Sender, und das muss man dazu auch sagen, in der Nachbearbeitung nicht nachbearbeitet hat, sondern so on air geschickt hat und dafür zu Recht ganz viel Kritik einstecken musste, weil man, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, auch eine Vorbildfunktion hat. Ne? Also es geht nicht alles um Quote, sondern es geht auch darum, wie stellt sich das dann im Nachhinein auch dar und wer guckt sich das an? Was bedeutet das vor allen Dingen nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Menschen, die durch solche Aussagen verletzt werden? Ja, ne?
Total.
Und das ist anders als im fiktionalen Bereich.
Und das sind ja nicht nur hausgemachte, sondern auch gewünschte Effekte, indem ordentlich Alkohol vorher gereicht wird.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch eine Frechheit. Ne? Die Menschen, die ein Alkoholproblem haben, kommen da auf einmal mit den härtesten Alkoholiker.
Du nennst es eine Frechheit. Ich gehe da noch weiter. Das ist eigentlich ein Verbrechen.
Oder Verbrechen.
Weil du. Es ist ein Verbrechen. Es ist auf so vielen Ebenen einfach nicht.
Ich glaube, da können wir noch eine ganze Zeit drüber schreiben. Wir schwenken mal zurück zu unserer Thematik. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
Ich bin mittlerweile Team Couch, weil ich im Kino einschlafe.
Aus Altersgründen?
Ja.
Oder? Okay.
Ja.
Du schläfst im Kino ein.
Ja.
Warum?
Es ist zu gemütlich und ich bin zu relaxed, weil ich gehe auch aus Alter. Mit dem Alter habe ich entdeckt, dass Qualität hier und da seinen Preis hat und deswegen gehe ich nur noch in dieses wunderbare Kino in der Hafen City.
Astor Film Lounge, können wir direkt nennen.
So? In die Astor Film Lounge, die einfach genau das verspricht, was ein guter Filmabend ausmacht: ein bequemer Sessel, ein hervorragendes Soundsystem, ein gestochen scharfes Bild und du kriegst halt dummerweise Essen und Trinken am Platz serviert.
Wenn du möchtest,
ich möchte.
Und nee, finde ich auch super, aber das ist ja zum Beispiel auch was Schönes. Ne? Qualität setzt sich durch, also es geht wieder zurück zu einem Erlebnis. Ja. Ne? Also dass man, das ist ja, finde ich, auch etwas, was die Kinobranche zum Glück gelernt hat, dass, also wenn man sich die großen Kinoketten anguckt, war es ja eine Zeit lang so, wie zum Fastfood-Restaurant zu gehen, was auch gut ist, ne? Darf man ja, aber schnell ein Ticket kaufen, rein, möglichst knapp, bevor der Film anfängt und schnell wieder raus, weil es keine Möglichkeit gab, irgendwo sich gemütlich zu entspannen. Jetzt geht's wieder dazu, man kann früher kommen, einen kleinen Drink nehmen, ein bisschen klönen, danach vielleicht auch. Finde ich auch super.
Also ich gehe auch ins Kino. Vielleicht 3-4 Mal in einem normalen Jahr. Und ich muss auch wirklich da mal ein ganz großes Lob an die Stadt Hamburg aussprechen. Hamburg hat hervorragende Kino. Also nicht nur das eben angesprochene, die Astor Film Lounge, das Passage-Kino in der Mönckebergstraße.
Aber
ja, oder hier, Holy. Also hast du ein schöneres Kino als Holy schon mal in Deutschland gesehen?
Ja, aber ich finde das sehr schön, das Holy-Kino.
Also es ist Nostalgie pur auf der einen. Du hast das Gefühl, James Dean müsste jetzt eigentlich neben dir sitzen. Das finde ich schon geil. Und jetzt habe ich auch, also die Branche scheint auch nicht komplett tot zu sein. Der Harvest City wird ein Kinopolis jetzt gebaut mit 12 Kinosälen.
Das, also ich glaube, das ist ja immer so. Der Abgesang kommt immer schneller, als es dann wirklich Realität ist. Ich glaube, dass es leider Gottes Kinos geben wird und auch Kinoketten. Also es gibt zum Beispiel in Amerika die Arclight Cinema in Hollywood. Mhm. Eins der schönsten Kinos, die ich gesehen habe. Das war wie so in so einer Flughafenhalle mit den ganzen Billboards, aber die Kinos selber super komfortabel, ganz toll. Das ist pleite gegangen, das gibt's nicht mehr. Aber der Kino wird zurückkommen, da bin ich ganz sicher. Aber du bist Team Couch. Das heißt,
ich bin Team
du
Couch.
Sitzt zu Hause mit dem Laptop auf dem Schoß im Bett.
Ja, es ist okay. Noch räudiger.
Okay.
Ich bediene nicht den Fernseher, sondern ich gucke auf meinem MacBook auf dem Sofa, wissend, dass es unbequem wird nach einer Viertelstunde, aber ich ziehe es gnadenlos durch.
Okay, aber dann mit Kopfhörern?
Nee. Scheppernder Sound.
Im Ernst?
Ja.
Und dann snackst du dazu was?
Ja, dann snack ich was dazu. Also wenn Bier zu Snacks zählt, ja.
Ja, Bier ist ein Snack. Ja. Kann man ja schnell mal...
Definitiv. Ja, ist tatsächlich aber warum, so.
Also hast du denn keinen Fernseher?
Doch, aber... das hat was damit zu tun, dass wenn ich zum Beispiel tagsüber eine Serie gucke, ich mache den Fernseher nicht vor 20 Uhr zur Tagesschau an. Da komme ich mir wirklich schäbig vor. Und das Laptop gibt mir...
Also belügst du dich selber?
Ja, total. Das Laptop heuchelt mir vor, dass das ja in erster Linie ein Arbeitsgerät ist.
Ja, du, aber also am Ende zählt der Inhalt und wenn der dich auf einem kleinen Bildschirm fasziniert und mitnimmt, dann reicht es ja.
Ja, und ich bin auch deswegen Team Couch, weil diese Flut an Serien, die wir mittlerweile haben, und dazu zähle ich übrigens aus Mediatheken Arte, ist mein Tipp für diesen Podcast. Leute, geht mehr in die Arte-Mediathek. Egal, ob das jetzt eine Doku ist, eine Reportage oder Serien. Es ist einfach sensationell, was es da alles gibt. Ich bin halt auch so einer und deswegen mache ich es auch am Laptop, mir das reinzupfeifen. Wenn ich was nicht verstehe oder was interessant finde, Pause, googeln, drüber lesen, weitergucken.
Also es ist ja relativ viel, was du nicht verstehst, ne?
Ja, das stimmt.
Guckst du länger.
Ja, es dauert. Ja, die Sopranos habe ich, glaube ich, 4 Jahre geguckt.
Sebastian, wir kennen uns jetzt ja eine ganze Weile, aber ich würde gerne, dass unser Publikum dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Erzähl doch mal ganz kurz, wie hat dein Werdegang bzw. deine Karriere gestartet?
In diesem Business. Also ich bin ja eigentlich, habe 14 Jahre als Werbetexter gearbeitet. Da kommen auch die Auszeichnungen her, die du in deinem unglaublich liebevollen Intro preisgegeben hast. Und dann habe ich 2005 meinen Bruder in Hamburg besucht und habe mich in eine Kellnerin an dem Abend verliebt. Ich darf den Namen nicht sagen, das hat sie mir dann mal verboten, heute eine sehr bekannte deutsche Fernsehmoderatorin ist. Und habe beschlossen, weil ich mit ihr ein Jahr, glaube ich, zusammen war, in Hamburg zu bleiben. Und hier ist dann der...
Sie ist eine sehr bekannte deutsche Fernsehmoderatorin, ja. Und du darfst es nicht sagen.
Ja, sie wollte das nicht. Hat sie mir irgendwann mal gesagt. Das respektiere ich.
Okay, richtig.
Es ist nicht Ina Müller und auch nicht Hella von Sinn.
Okay, gut.
Und
gibt es ja noch ein paar dazwischen.
Da gibt es noch ein paar dazwischen. Und ist eine tolle Moderatorin und ist auch ein guter Mensch. Und ich habe mich dann auch irgendwann entschieden, dass die Werbung eigentlich nie das war, was mir Spaß gemacht hat. Also wirklich, das hat mir keinen Spaß
gemacht. Aber du hast ja, also es musste ja insofern Spaß gemacht haben, weil du extrem gut drin warst.
Ja, aber ich
also
bin,
im Texten.
Bin ja, das stimmt, aber ich bin auch extrem gut im Schatten mitgelaufen.
Okay.
Das muss ich zu meiner Schande, also heute nicht mehr zu meiner Schande, weil ich dazu stehe, aber ich habe mich da durchschlawinert.
Was heißt durchschlawinert? Also ist es so, wie viele Leute sagen, das hat man ja manchmal dieses Gefühl, hoffentlich klopft nicht jemand morgen an die Tür und sagt so, ey, geht hier, was machst du
genau,
eigentlich
mit
hier?
Dem Problem, dass es da jemanden gab, der auf mich so zukam.
Es kam jemand auf dich zu und hat gesagt, Sebastian, du schlawinerst. Wirklich?
Ja, und das war ein freier Kreativdirektor, der wirklich dann zu mir kam und sagt so, du, ganz offensichtlich schnallt das hier keiner, aber mir kannst du nichts vormachen.
Im Ernst?
Mhm.
Wie, der hat gesagt, du kannst gar nichts?
Nee, das nicht, sondern dass ich das Performance und Stellung nicht übereinstimmen.
Und was hast du dem dann erwidert?
Gar nichts.
Aber warum hat er dir das gesagt, um dir zu sagen, versuch doch mal mehr zu machen?
Nee, der war einfach angepisst, dass ich nicht so performt habe, wie er es für, wir haben zusammen in einem Team dann gearbeitet, auf einem Kunden, auf einer Kampagne, typische Pitch-Situation, freie Leute werden gebucht, weil es Nachtschichten gibt und ich einfach nicht mit der Leidenschaft ans Werk gegangen bin, mit der ich zum Beispiel das, was ich seit 5, 6 Jahren mache, rangehe. Also wirklich mit Liebe zum Detail, ich gucke nicht auf die Uhr, wenn es lang dauert, dann dauert es halt lange, also der Klassiker, das, was man liebt, zum Beruf gemacht zu haben. Und der hat mich da entlarvt sozusagen und ich bin dem da richtig dankbar für.
Also er hat dich entlarvt und hat dich im Prinzip zu deinem eigentlichen Berufswunsch erst gebracht durch die Entlarvung.
Ja, also nicht zu dem Berufswunsch, aber zu, ohne dass er es ausgesprochen hat, vielleicht überlegst du mal, ob das das ist, was du eigentlich willst.
Okay, aber war die Ansprache denn nett?
Nein.
Okay, die war richtig scheiße.
Ja, ich finde ihn auch bis heute richtig scheiße.
Geil.
Den Typen.
Hast du den mal getroffen wieder?
Ja.
Ständig?
Die Branche ist ja klein und ich moderiere ja ganz viele Sachen in der Werbebranche, was ich auch unheimlich gerne mache, weil ich die Werbebranche auch nach wie vor mag. Und das, was du sagst, stimmt ja. Ich bin textlich sehr gut. Das kann man einfach genauso sagen. Ich kann gut mit Worten. Ich bin schnell im Kopf, was Wortkreation angeht. Aber ich war nie gut im Konzepten. Ich war nie gut in Ausdenken über tausende Kanäle. Und vor allem war ich nie gut da drin, nach 18 Uhr in der Agentur bleiben zu wollen, weil ich einfach nicht dafür gebrannt habe.
Okay, auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, das habe ich auch noch nie an der Werbebranche verstanden. Ich habe auch viele Leute, die in dieser Branche tätig sind und dann höre ich irgendwie, ja ey, ich musste heute bis morgens um 5 Uhr noch den Pitch fertig machen und genau das. Übermorgen auch. Und dann denke ich immer so, ja, aber was, also warum sagst du mir das jetzt? Also ja, genau, ich meine, ich genau arbeite das. Manchmal auch viel und lang. Aber mir macht es Spaß. Aber ich denke dann immer so, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ja, wenn du bis morgens um 5 noch den Pitch fertig machen musst, dann machst du ja irgendwas falsch.
Genau. Also das war auch so, dass das geflügelte Wort, also von wegen sein Zeitmanagement, wer lange arbeitet, arbeitet nicht effektiv.
Work-Life-Balance.
Genau. Ja, das gab es damals noch gar nicht, als ich in der Werbung gearbeitet habe. Also das Stichwort Californication, wenn ich darüber nachdenke, was damals in der Werbung noch los war und die richtig schlimmen Zeiten waren ja noch viel früher, das ist schon erstaunlich.
Nee, ich finde das genial ist, ich mache ja auch ab und zu Veranstaltungen für die Werbebranche, macht immer total Bock. Ich erinnere mich an zwei Sachen. Und zwar einmal habe ich eine Veranstaltung gemacht hier in Hamburg. Das ist echt schon 6, 7 Jahre her. Und ich habe die Moderation alle aufgeschrieben. Da stand ich um 3 Stunden. Es war irgendeine Preisverleihung. Es hat also, und ich habe so angefangen und den einen oder anderen Joke, kennst du auch vom Moderieren gemacht. Und es hat keiner gelacht. Ne? Und dann habe ich irgendwann nach 5 Minuten gedacht, okay, die nächsten 2 Stunden machst du nur für dich. Und ich habe mich über meine eigenen Witze am allermeisten gefreut. Und ich weiß noch, dass am Ende dann der Veranstalter auf die Bühne kam und vor allem meinte so, ey Steven, das war so großartig. Ey, wir haben uns scheckig gelacht. Und ich die ganze Zeit immer so, aber es hat doch gar keiner gelacht. Ja. Und dann habe ich erst verstanden, dass, und das ist ja wie bei einer Premiere in Berlin, wo das Premierenpublikum eigentlich kommt, nicht um den Film zu sehen, sondern auf die Aftershow-Party zu gehen. Ist es, glaube ich, in der Werbebranche, und tut mir leid, das meine ich nicht böse, aber ich glaube, ihr seid alle zu cool, um bei so einer Veranstaltung euer wahres Gesicht zu zeigen. Ne? Also ich glaube, da ist jeder so, hat Angst, so die Emotionen auch. Ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Ja, Kannst du mir das erklären?
Also ich glaube, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt. Ich möchte da nur aus der Erfahrung als aktiver Werber reden. Man geht da ja in erster Linie hin, um sich selbst zu feiern, ne, zu diesen Werbeveranstaltungen.
Aber das finde ich ja gut.
Genau.
Ich finde, selbst feiern ist ganz, ganz wichtig. Das geht in vielen anderen Branchen leider nicht. Da haben die leider Angst.
Aber dann steht bitte nicht der Moderator im Rampenlicht, wenn du verstehst, was ich meine.
Achso, ja, okay, aber ich muss auch gar nicht im Rampenlicht
stehen. Nein, aber das denkt sich der Werber.
Achso, okay.
Sekunde, wir sind doch eigentlich wegen mir hier, weil ich heute einen goldenen Nagel bekomme. Warum macht denn der Gätchen jetzt diesen Witz? Also das finde ich jetzt nicht in Ordnung.
Achso, okay.
So meine ich das.
Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich schätze die und ich finde es auch Wahnsinn, was da an Kreativität passiert. Aber ich habe auch mal so eine Legende kennengelernt aus der Werbebranche und da hat mir dann diese geile Geschichte erzählt, dass sie in der Karibik waren, auf einer der schönsten Inseln in dem geilsten Hotel aller Zeiten, weil sie für einen Werbespot den perfekten Sonnenaufgang drehen mussten. Und weil das nicht geklappt hat und es ab und zu mal morgens diesig war und geregnet hat, der Rest des Tages war natürlich schön, waren sie 3 Wochen da. Ne? Und da habe ich gedacht, so, Alter, diese Budgets fürs Fernsehen würde ich mir zeitweise wünschen. Ne? Da wird dann eher ein Scherenschnitt gemacht für den perfekten Sonnen.
Also damals war die goldene Regel, ein guter Text, ein cleverer Texter schreibt immer eine Palmen-Treatment, damit dorthin geflogen wird, wo Palmen stehen.
Ah,
also das gab es damals tatsächlich
noch. Okay, also da kommen wir nochmal zurück. Ja. Also dieser Typ hat dir das gesagt.
Genau.
Er ist ein Idiot. Aber du bist ihm trotzdem dankbar, dass du jetzt... Was fasziniert dich denn an der Moderation?
Ich kann verkaufen und das ist ja in der Werbung das Gleiche wie in der Moderation auch. Du stehst als Moderator da vorne und stehst vor Leuten und möchtest den bestmöglich diesen Abend verkaufen, den du hostest. Die Sendung verkaufen, die du moderierst. Die Preise verleihen, für die du an dem Abend engagiert worden bist. Und das ist etwas, was mich schon immer glücklich gemacht hat, vor Leuten zu stehen. Und ich bin eher der Mensch für die erste Reihe. Also ich stelle mich gerne nach vorne und repräsentiere wen auch immer. Und ich bin ein ganz guter Gastgeber, würde ich jetzt von mir sagen. Also ich schaff's ganz gut, mich ab einer bestimmten Situation dann zwar als Moderator, aber trotzdem als Gastgeber in die zweite Reihe zu stellen. Und das fasziniert mich, weil du immer, um in dem Bild zu bleiben, unterschiedliche Gäste begrüßen darfst.
Bist du denn narzisstisch veranlagt?
Ja, natürlich.
Ja, wie äußert sich das?
Ja, Klaas Häufer-Umlauf hat doch mal gesagt, jeder Moderator, der sagt, er sei nicht exhibitionistisch oder narzisstisch veranlagt, lügt. Unterschreibe ich sofort. Das äußert sich natürlich in Eitelkeit. Also man sagt ja immer, Steven, bitte sag mir ganz genau, was nicht in Ordnung war. Ja, mache ich. Dann sagst du es mir. Und dann sage ich, nee, das habe ich doch gar nicht so. Und das war doch so. Also man nimmt es A schwer
selektive
an.
Wahrnehmung.
Genau. Und man überdenkt und bedenkt es dann sehr, sehr intensiv im stillen Kämmerlein.
Wie würdest du die Moderationsbranche vergleichen mit der Werbebranche? Gibt es da Parallelen?
Ja, dass nur den wirklich großen Werbebranchen die fetten Etats zugeteilt werden, weil die A, den Namen haben und
Werbeagenturen,
ja, also, ja? Und B, das Budget sozusagen, also die Manpower, Entschuldigung. Und in der Moderation ist es so, das muss ich leider Gottes seit Jahren erfahren, und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, das möchte ich gar nicht abstreiten, dass man eher den groß benannten Moderatoren die nächste Sendung, die nächste Show, das nächste Dings gibt. Also ich stelle mir das mal so vor, korrigiert mich als Vollprofi, gibt es eine neue Show auf ProSieben und dann wird gesagt, wir haben 3 Moderatoren im Blick dafür, den Steven Gätjen, den Joko Winterscheid und da gibt es den Sebastian Merget. Und dann gucken sich das an und dann sagen die vielleicht sogar, ach, das würde vielleicht mal ganz gut passen und das wäre ja auch mal eine ganz, ja, aber unsere Werbekunden, die wollen ja, dass die Sendung geguckt wird und auch verkauft wird und die schalten bei Steven und Joko mehr ein. Und ich sag dir ganz ehrlich, Steven, ich verstehe das sogar. Aber
ich glaube, dass diese Branche manchmal ungerecht ist. Ich glaube auf der anderen Seite, es ist so ein bisschen wie beim Film, ne? Da werden logischerweise die großen budgetären Monsterfilme mit Superstars besetzt, um das zu recoupen, weil man sagt, ein Tom Cruise bringt jetzt mehr, als wenn wir einen Jonathan Rhys-Meyers wiederbeleben, der bestimmt die Rolle besser spielen kann.
Was ist recoupen?
Das Geld wieder zurück einspielen. Ne? Mhm. Und im Fernsehen, also ich finde, es hängt ja auch davon ab, wie das Konzept ist und welche Rolle man braucht. Mhm. Ne? Also ich glaube, dass logischerweise Fernsehsender sich auch manchmal für den Namen entscheiden, um den oben raufzusetzen, um ein Format nach vorne zu pushen. Fair enough. Manchmal ist es vielleicht auch das Handwerk, was geschätzt wird und die Erfahrung, die dahinter steckt, dass sie wissen, in den Händen von der Frau oder von dem Mann oder von dem Team ist es in den richtigen Händen. Aber das ist, glaube ich, bei allen Sachen so, dass die Ellenbogen ab einem bestimmten Punkt einfach extrem ausgefahren werden. Wie du auch schon in der Werbebranche gesagt hast, da gönnt keiner dem anderen das Schwarz unterm Fingernagel. Aber ich finde auch, dass es die Möglichkeit geben sollte. Und das war früher vielleicht noch ein bisschen mehr möglich durch Sachen wie Viva und MTV. Das waren ja so Talentschmieden, die sozusagen auch viel nach oben gespielt haben. Jetzt ist es manchmal viel schwieriger zu sagen, wo kommt wer her, wer kann sich wie beweisen. Es gibt diesen Jump-Effekt gar nicht mehr. Mhm. Aber klar.
Den du ja hattest zum Beispiel, ne?
Ja, ich meine, Matthias Oppenhövel hatte den auch. Ja, ne? Genau, also es gibt genügend Leute, Joko und Klaas auch. Also es gibt genügend Leute, die mit Musikfernsehen groß geworden sind zu einer glücklichen Zeit. Und man muss ja auch, glaube ich, sagen, dass die Fernsehzeit, in der ich das machen durfte, was ich jetzt schon lange machen darf, und ich bin da immer noch total dankbar für, ist eine andere als jetzt. Ne? Mhm.
Bist du denn narzisstisch?
Ja, total, klar. Was heißt total? Also klar, Eitelkeit, ich lege schon Wert darauf, dass ich vernünftig aussehe, wenn ich was moderiere und im Fernsehen auftauche.
Weißt du noch deine Haare vor 2-3 Jahren, die du sehr seltsam hast schneiden lassen und dann, ich glaube, auf dem roten Teppich musstest bei den Oscars?
Ich habe gar nicht mehr so viele Haare. Wieso waren die selbst geschnitten?
Es gab einmal im Moment, das weiß ich noch, ich glaube, das habe ich dann mal auf Social Media verfolgt, wo du richtig unglücklich, wo deine Haare versaut wurden.
Echt?
Und du aber... Ich meine, du musstest mit Vivian Gebhardt, Los Angeles fliegen und die Oscars machen. Und
also was meine Haarfrisur angeht, bei den Haaren, die ich habe, also ich habe eher ein Problem damit, dass sie lichter werden, als dass sie komplett verhackstückelt werden können.
Sind die Licht schon?
Ja, die werden Licht. Ja? Ja, also mein Hinterkopf kann die Sonne schon spüren, sehr gut.
Das hast du schön gesagt.
Nein, aber klar ist man narzisstisch veranlagt und klar ist Kritik das Schwierigste, was es gibt. Aber du musst ja auch, also du musst ja ein gewisses Selbstwertgefühl haben, um auch diese Rolle zu bekleiden. Ne? So. Und du kriegst ein Selbstwertgefühl und ja auch das entsprechende Selbstbewusstsein, um dich zu wehren gegen das, was da kommt. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, was da von außen an einen herangetragen wird. Manchmal ist eine Absurdität gar nicht mehr zu überbieten.
Ja, das stimmt.
Und auch manchmal extrem frustrierend, weil die Leute überhaupt gar nicht nachdenken, was sie sagen. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ne? Also wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ey, ich finde deine Sendung übrigens scheiße, dann denke ich so, aber Was willst du mir damit denn jetzt sagen? Also willst du mir sagen...
Ja, wirklich, ich Punkt, bin, ne?
Ne?
Also ich finde eure Sendung scheiße, Punkt. Ja, und genau. Weitergehen. Also ja, gar genau. Nicht drauf eingehen oder ein konkretes Beispiel bringen.
Also wenn jemand zu mir kommt und sagt so, ey, ich finde, du hast das und das schlecht gesagt und damit hast du mich verletzt oder andere Menschen oder das ist nicht korrekt, dann kann ich ja damit komplett leben, weil das ja konstruktive Kritik ist. Aber ich finde dich scheiße oder die Sendung scheiße, denke ich immer so. Also Nummer eins, musst du mich nicht gucken. Aber du guckst mich anscheinend trotzdem, weil sonst fändst du mich ja nicht scheiße. Oder du hast es irgendwo anders aufgeschnappt. Aber das ist halt... Und ich glaube, dafür brauchst du einen gewissen Narzissmus, um dem entgegenwirken zu können. Weil Narzissmus ja auch etwas mit Selbstliebe zu tun hat. Und wenn du dich selber schätzt, gut. Auch mit Selbstbewusstsein.
Ja, siehst du, habe ich so noch gar nicht gesehen. Naja, also jedenfalls, um deine Frage kurz noch weiter zu beantworten... mache ich jetzt halt heute das, auch wenn ich noch nicht dort bin, wo ich gerne sein möchte, weil es mir Spaß macht. Und ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, etwas gefunden zu haben, von dem ich für mich sagen kann, nur für mich, ich mache das für mein Empfinden so gut, dass mein Selbstwert dadurch wirklich da ist. Und ich mache etwas, das mir eine unglaubliche Freude bereitet und wo ich Zeit und Raum wirklich vergesse, wo ich mir die Mühe gerne mache, das Detail nochmal zu feilen oder die Moderation nochmal umzuschreiben oder auch die Annehmlichkeit zu bekommen, ein Lob anzunehmen. Also das fiel mir in der Werbung immer schwer, weil ich wirklich immer dieses Hochstapler-Syndrom empfunden habe. Und heute mache ich etwas, wenn mir das jemand sagt, das war gut, was du gemacht hast, wo ich sagen kann, das stimmt, weil das war auch gut. Und aber auch anders. Ich hatte für Mercedes-Benz, das war die Horrormoderation meines Lebens, 2 Tage in Stuttgart, Englisch, vor 600 Fachleuten von Mercedes-Benz, aus allen Herren Ländern. Dementsprechend war das sehr technisch. Und du wirst es auch kennen. Du kriegst übers Management diese Moderation und es wird alles wie immer piekfein, soll es vorbereitet sein. Also du hast einen Autoren, der dir das schreibt. Du hast eine Rehearsal, um den ganzen Bums nochmal zu üben. Und es kann nichts schief gehen und du kommst an. Autor, davon wussten wir nichts. Moderationskarten? Nee. Du musst sie selber ausdrucken, selber schreiben, selber aufkleben. So. Und es ging alles so in die Hose. Und das war die Horrormoderation meines Lebens über 2 Tage, weil es ging alles daneben. Dadurch, dass ich so verunsichert war, war das Englisch auch dementsprechend nicht perfekt. Und dass der Kunde sich bei meinem Management meldet und sagte, sie werden nicht das vereinbarte Honorar zahlen. Und in dem Moment, ich wusste, das war irgendwie fair, weil ich habe nicht delivered, aber ich wusste auch, die haben auch nicht delivered. Und da dachte ich wirklich, es war Merget Sätzen 6. Und das tat richtig weh.
Wow, aber das ist natürlich auch hardcore.
Boah, das tat richtig weh.
Aber dann, also das heißt, von der ersten Moderation bis zur letzten hast du gemerkt, das ist ein Rohrkrepierer, das wird
ja,
nichts.
Ja, es fing damit an, dass ich die Chefin mit dem falschen Vornamen begrüßt habe. Es ging darüber, dass ich mit dem offenen Hosenstall am 2. Tag moderiert habe, ohne dass ich es gemerkt habe. Es war einfach, da war richtig Sand im Getriebe.
Ja, aber ich meine, das sind dann die Erfahrungen, die einen dann vielleicht motivieren, das beim nächsten Mal noch besser zu machen.
Definitiv, besser vorzubereiten, immer einen doppelten Boden zu haben. Also das weißt du ja selber. In der Moderation bist du schlecht beraten, wenn du dich auf andere verlässt.
Ja, auf der anderen Seite sehe ich das immer als Teamwork, ne?
Ja.
Also ich glaube, dass keine Sendung funktionieren kann, wenn nicht alle miteinander zusammenarbeiten.
Das stimmt.
Und die Voraussetzung manchmal ist natürlich auch bei Veranstaltungen, dass der Kunde sagt, ja, aber deswegen haben wir sie ja engagiert, weil sie ja der Moderator sind. Ich meine, das habe ich ja, wie häufig habe ich das schon gehört, dass ich da ankam und das war gar nichts da.
Genau.
Aber ich glaube, dass man irgendwann, und da kommen wir vielleicht wieder zum Narzissmus in einer anderen Form, dass man dann sagt, okay, ich weiß ja, was ich kann.
Genau.
Ich verlasse mich darauf. Und ich glaube, das Allerwichtigste, um auch nochmal dieses Hochstapeln, was du vorhin angesprochen hast, relativieren und revidieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dann irgendwann sagt, man spielt mit offenen Karten. Wenn ich eine Veranstaltung mache und es ist im Vorwege so viel Kacke gelaufen und hat nicht funktioniert oder ich komme hin, ich tue gar nicht so, als wenn ich alles weiß. Das ist ja so fatal.
Mhm.
Ne? Und man darf keine Angst vor Fehlern haben. Und wenn ich da oben stehe, und dann sage ich auch so, jetzt kommen wir zu den Technik-Freaks und ich lese mal vor, was mir hier an Informationen, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, aber Sie können mir das mal sagen. Immer aktiv, ne? Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja, aber das machst du natürlich auch gut, ne? Also ich könnte mir jetzt bei dir auch gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Situation gibt, wo du...
Wo ich schwitze? Oh, Halleluja, ja. Ey. Aber reichlich. Aber das gehört ja auch dazu. Also Schwitzen ist ja... Also dann merkst du ja erst wieder, worauf du dich eingelassen hast.
Und was machst du, wenn du gerade bei Veranstaltungsmoderation mit einem Arschloch auf der Bühne stehst, aber dem das nicht sagen darfst, logischerweise, und auch nicht willst, aber einfach merkst du, oh krass, ey, die Chemie stimmt hier gar nicht und ich muss 2 Stunden mit diesem...
Nee, da habe ich keine Hemmung mehr.
Echt?
Nee.
Dann wirst du persönlich?
Nein, ich werde nicht persönlich, aber ich lasse das dann so neutral, distanzlos über die Bühne laufen. Aber wenn mich jemand ankackt auf der Bühne oder mich auflaufen lässt, dann muss er sich warm anziehen.
Weil ich würde mir vorstellen können, wenn man 100 Leute hat, Werner Schulze-Erdl gefragt, können Sie sich vorstellen, dass Steven Gätjen auch böse sein kann? Da sagen, glaube ich, 99 der Leute, nee, glaube ich nicht.
Ja, das passiert auch nicht häufig, ne? Ich lache dann ehrlich gesagt eher über die Situation. Aber wenn es dann fies wird, ne? Oder gemein, dann, also das dauert eine Zeit, bis ich wütend werde. Aber wenn ich dann wütend bin, dann kann ich nur jedem raten.
Weg.
Nee, nicht weg, aber zieht euch warm an. Aber das ist mir auch schon passiert. Es kann ja nicht jeder sympathisch auf der Bühne sein. Ja. Aber das kommt dann immer drauf an, ne? Macht man das professionell miteinander?
Ja.
Oder macht man es unprofessionell? Und professionell kann ich mit jedem klarkommen. Es muss mich auch definitiv nicht jeder mögen. Aber wenn es unprofessionell wird, ne, und jemand macht auf dicke Hose. Ich hatte auch eine Veranstaltung, da saß jemand, eine Preisverleihung am Tisch direkt vor meiner Bühne. Und der war schon ein bisschen angeschickert. Und hat dann 1-2 Mal so doofe Sprüche gelassen. Ne? Und beim 3. Mal habe ich dann gesagt, entschuldigen Sie, wollen wir irgendwie die Rollen tauschen? Haben Sie Bock, hier nach vorne zu kommen und ein bisschen was zu erzählen? Sie sind herzlich eingeladen. Mhm. Sie scheinen anscheinend alles besser zu wissen. Und dann fing er an, so ein bisschen zu pöbeln und hat gesagt, also ich, ne? Sie sind derjenige, der hier angefangen hat. Ich bin derjenige, der hier oben steht. Wir können das gerne machen. Und dann ist er ruhiger geworden. Die anderen haben das alle lachend aufgenommen und irgendwas ist er aufgestanden nach Hause gegangen.
Na gut.
Und ich glaube, so muss man das, ja, aber ich meine, so souverän bin ich nicht immer. souverän bist du aber, mein Lieber, um das Stichwort direkt zu nennen, in einem deiner großartigen beiden Podcasts, und zwar Fide Gastro.
Ja.
Der auch kulinarische Podcast, der schöne Untertitel, mit Tim.
Ja.
Und Tim ist jemand, den muss man auch erstmal bändigen können.
Ja.
Wie habt ihr beide zueinander gefunden?
Wir reden von Tim Melzer,
genau.
Dem, wie er immer ganz bescheiden sagt, der Fernseher-Star-Koch. Wir kennen uns über die Bullerei. Ich habe für die Bullerei, oder immer noch bin ich als eine Art Kreativdirektor tätig und entwickle und entwerfe Konzepte, die ich dann für die Bullerei in der Bullerei moderiere. Das ist die Weihnachtsleserei in der Bullerei, da warst du ja auch schon mal.
Ja, sehr schöne Veranstaltung, kann ich nur sagen, ganz, ganz toll. Wenn man wieder darf, genau. Geht da bitte hin.
Ja, das Fünfjährige wäre jetzt gewesen, das holen wir einfach nach, wo Prominente für den guten Zweck an allen Adventssonntagen lesen. Oder die Brüllerei, das war eine ganz tolle Comedy-Veranstaltung. Und Tim hat mich schon immer, ich hoffe, er hört das jetzt hier nicht, schon immer fasziniert und hat eine Art Vorbildfunktion, ob seine Authentizität bei mir eingenommen. Weil Tim ist wirklich so einer, der pack dich da an, wo es weh tut. Und zwar nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich zu challengen, um das rauszukitzeln. Und ich wollte unbedingt etwas mit ihm zusammen machen. Und das ist nicht nur zeitlich schwierig, sondern Tim hat ja eigentlich schon alles. Er hat eine erfolgreiche Fernsehsendung, der hat erfolgreiche Bücher. Singen kann er nicht, also kommt es in Frage. Und ich dachte mir, das Einzige, womit ich ihn eventuell packen kann, ist ein Podcast, weil Tim ist gerne immer der Erste seiner Branche und es gab damals keine Koch-Podcasts oder keine kulinarischen Podcasts. Also hatte ich ihm das erzählt oder neudeutsch gepitcht und dann sagte er, es ist eine geile Idee, da habe ich Bock drauf, aber nicht mit dir, Sebastian. So, und dann saß ich da und fragte, okay, wieso? Und dann sagte er, ja, du Trittbrettfahrer, du willst da in meinem Windschatten mitfahren und irgendwann raus und holst dir über mich einen Namen und da habe ich keinen Bock drauf. Und das meinte der auch gar nicht so unernst, weil das ist etwas, was er, Tim kann es nicht leiden, wenn man sich an ihn ranklemmt, also Tim funktioniert auf Distanz. Mit Nähe, das funktioniert nicht. Etwas, was ich lernen musste, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und dann war mir relativ schnell klar, dass das so eine typische Challenge war. Also habe ich dieses Konzept entwickelt, einen Gast immer in die Sendung mit reinzuholen, von dem Tim nicht weiß, wer er oder sie ist, wirklich nicht. Und dann durch ein klassisches Wer-bin-ich-Ratespiel diesen Gast zu erraten, den dann reinzuholen und dann immer ein kulinarisches Thema mit reinzupacken. So ist das gekommen.
Und extrem erfolgreich. Und ihr habt euch ja auch gefunden. Also ich glaube, dieses Trittbrettfahrer-Syndrom oder die Angst, er hat Tim auch abgelegt. Er hat da größtes Vertrauen in dich. Er zählt dich auch immer noch gerne mal an.
Ja.
Das ist ja, das macht er mit allen.
Naja, das
zählt
ist
er
auch,
ständig
genau.
an. Das ist,
das ist auch eine Rolle, ne, die wir haben. Und wie Tim immer sagt, er positioniert sich grundsätzlich auf die andere Seite, um ein Gespräch entstehen zu lassen, um dann irgendwann zu sagen, ja, mein Gott, Steven, natürlich sehe ich das auch so wie du, dass das nicht geht, Woody Allen da macht. Ja. Aber, ne, so.
Ich wollte nur provokant sozusagen ein bisschen Salz in die Suppe, um beim Kochen zu bleiben.
Sehr gut.
Aber du hast ja nicht nur einen Podcast, sondern du hast auch noch einen zweiten.
Genau.
Ne? Und der nennt sich Schirm, Scham und Merget.
Mit Schirm, Scham und Merget.
Kann das jetzt wirklich Freundschaft sein? Mhm. Und da ist es ja auch ganz spannend, weil du mit Elena zusammen sprichst, aber ihr, glaube ich, auch im Gefüge auch komplett Gegenpole darstellt, oder?
Genau, also das Konzept dieses Podcasts ist, wie ich finde, sehr interessant, denn zwei Menschen, die sich nicht kannten, und das ist die Wahrheit, haben in 36 Folgen versucht herauszufinden, ob aus dieser Beziehung Freundschaft werden kann. Das sind diese 36 Fragen nach, ich habe den Namen vergessen, von dem amerikanischen Mediziner, der gesagt hat, das sind die 36 Fragen, in denen man herausfindet, ob man sich ineinander verlieben kann. Elena und ich wollten uns nicht verlieben. Gut, wenn es passiert, passiert. Aber was das Schöne an dem Podcast ist, wir hatten dreimal wirklich den Moment, wo wir hinschmeißen wollten. Wir haben uns richtig gefetzt, also wirklich richtig gefetzt. Uns gehasst, uns nicht ertragen. Aber wir haben es durchgezogen und haben in diesen 36 Folgen, wir haben die lustigerweise letzte Woche fertig gebracht, herausgefunden, ob das jetzt wirklich Freundschaft sein kann oder nicht. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr anfangt, ihn zu hören, zieht's durch. Das ist teilweise wirklich schwere Kost, weil wir uns wirklich an die Gurgel gehen, weil wir auch sehr unterschiedlich sind. Und am Ende des Tages, ne, ich weiß jetzt nicht, ob das blöd wäre, wenn ich das sage, aber wir haben ein wirklich sind zu einem guten Konsens gekommen.
Aber heißt guter Konsens, ihr seid Freunde, oder heißt guter Konsens, ihr habt gemerkt, ihr könnt keine Freunde sein?
Wir haben uns beidseitig wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll und respektvoll darauf geeinigt, dass wir gut miteinander befreundet sein möchten.
Also das ist was anderes als Freunde sein.
Ja, ich würde sagen, bei Freunden würde ich sofort an die denken, wenn ich ein Essen gebe. Und bei befreundet habe ich zu Elena gesagt, ich würde dich auf meine Hochzeitsfeier einladen, wo 150 Gäste sind, weil ich genau wüsste, du passt da gut hin, da sind Leute, die gut zu dir passen, aber du bist nicht der innere Circle heute, Stand heute.
Genau. Aber also da gibt's noch die Möglichkeit für mehr.
Ja, ich glaube schon, weil sie ist einfach eine sehr liebenswerte und interessante Persönlichkeit, bisschen viel Esoterik-Kram, aber mein Gott.
Jedem das Seine.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, also das heißt, Podcasts haben dir angetan, weil da deine Fähigkeiten des moderativen Textens eine Heimat gefunden haben.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber
und die Spontanität, die du ja, glaube ich, auch schätzt. Ne? Weil ja. Podcasts leben ja davon, dass du auf Dinge reagieren musst, die der andere von sich gibt.
Und es
oder
ist,
die andere.
Ja, genau. Vollkommen richtig. Und so ehrlich muss ich sein, das ist für mich zumindest der einfachere Weg, auch die Öffentlichkeit zu suchen und zu finden. Also kommen wir wieder zu dem Thema, was das große Fernsehen angeht, wo man eventuell eher erstmal einen großen Namen bräuchte, geht natürlich mit YouTube und mit Podcast deutlich einfacher. Und was ja, das finde ich ja so absurd übrigens, Steve, in unserer Branche, dass ich unbedingt in etwas rein will, was eigentlich immer mehr auf dem absteigenden Ast ist. Aber findest du nicht auch, dass Fernsehen nach wie vor der Qualitätsstempel ist?
Ja, also
als Moderator?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, das ist ja das mit dem größten Streuverlust, aber das sieht man ja an allen Leuten, auch an YouTube-Stars, die wollen alle ins Fernsehen. Mhm, ich glaube, dass Fernsehen nie verschwinden wird. Es wird einfach durch die digitalen Medien und all die anderen Möglichkeiten werden die Kuchenstücke kleiner, aber trotzdem ja auch immer noch genauso wertvoll. Das ist wie Kino, wie Radio, wie Social Media, wie Internet, Fernsehen, wie Streaming. Also es gibt ja für alles eine Daseinsberechtigung. Und klar, ich meine, es ist absurd, wenn die Presse, die Öffentlichkeit sagt, ja, früher, da hat Wetten, dass 40 Millionen Menschen vor den Fernsehern. Da sage ich ja, früher gab es auch nur gottverdammte 3 Fernsehsender, ne? Und das Testprogramm ab nachts um 12. Jetzt gibt es durch die Möglichkeit der digitalen Vernetzung Tausende, auf die du Zugriff hast. Ich meine, wir haben ja drüber gesprochen, die Serienflut alleine kannst du ja gar nicht bewältigen, was Netflix rausbringt. Deswegen, wenn eine Sendung trotzdem noch 5, 6, 7 Millionen oder 2 oder auch ein Nischenprodukt von 1 Million oder 500.000, das ist doch eine Wahnsinnsleistung. Ich glaube, darauf muss man sich ehrlich gesagt konzentrieren.
Ja, das stimmt.
Also insofern, ich finde, das ist ja schon richtig. Aber wir haben jetzt Podcasts, haben wir drüber gesprochen. Du hast ja auch ein großartiges Format, Haus jetzt raus, da war ich ja auch zu Gast. Mhm. Wo man ein persönliches Thema sozusagen ansprechen kann. Wir spielen jetzt Haus jetzt raus, Allergietchen.
Mhm, jetzt bin ich gespannt.
Und in meiner Version geht es jetzt darum, dass du ein Haus jetzt raus Thema wählst, das Bezug zur Film- und Serienwelt nimmt.
Mhm.
Sprich, was stört dich in Serien und Filmen? Was findest du besonders gut? Was sollte sich in der Filmwelt ändern?
Mhm.
Ich gebe dir jetzt einen Denkanstoß. Mhm. Diversität. Stört dich das? Ist das etwas, was ausgebaut werden muss?
Ja, das muss natürlich ausgebaut werden, weil es ist ja, hat einen Gott sei Dank gesellschaftlichen Einlass in sämtliche Salons gefunden. Also es ist salonfähig geworden, darauf wollte ich schlechterweise hinaus. Also ja, klares Ja.
Stereotypen in Rollen.
Oh, definiere mir bitte mal Stereotypen.
Ja, also der tollpatschige Sidekick.
Ja.
Das weibliche Anhängsel.
Ja. Ja, definitiv. Das ist doch Salz in der Suppe.
Aber findest du das gut, dass es die gibt?
Ja.
Oder ist das noch ausbaufähig als Thema?
Ich finde es gut, dass es die gibt, und ich finde, das ist ausbaufähig. Ich finde, man sieht es ja ganz gut hier bei dem Kollegen Jakob Lund, der aus dem mehr und mehr aus dem Schatten des Sidekicks rauskommt, aber trotzdem der Sidekick bleibt. Das finde ich schon gut.
Ich meine, also eins der berühmtesten Beispiele, um in unserer Welt zu bleiben, ist Elton. Seine Rolle damals, vor, keine Ahnung, 20 Jahren, als es losging, und was er jetzt macht, das ist ja fantastisch. Und
oder
ein sehr geschätzter Kollege.
Der Kollege Manuel Antrag von Harald Schmidt, der ja aber trotzdem auf einmal in der Querdenker-Szene ganz weit vorne ist, ne?
Wirklich?
Das ist total absurd. Ich war richtig geschockt.
Achso, ich dachte, Manuel Antrag ist totaler Wander. Ja. Der schreibt auch Wanderbücher.
Das kann er ja trotzdem auch machen.
Ach, der wirklich in der Querdenker-Szene?
Er ist ganz seltsam. Aber ja, für Stereotypen.
Okay, Klischees. Findest du es schön, dass an Klischees festgehalten wird? Also, das hat ja ein bisschen was mit Stereotypen zu tun.
Mhm. Also, wenn Sie, ich möchte jetzt echt nicht der Weichspüler sein, aber wenn Sie, solange Sie politisch korrekt bleiben, ja, gerne. Also es gibt, wir hatten das jetzt, wo habe ich das gerade gehört? Ach so, hier, Heinz Strunk hat das neulich in einem Podcast gesagt. Es gibt halt gewisse Themen, über die da gibt es keine zwei Meinungen, darüber macht man keine Witze und darüber sollte man auch keine komischen Klischees. Ob das jetzt der Holocaust ist oder wie er gesagt hat, über Opfer soll man sich nicht lustig machen, ganz egal welche Art von Opfer. Und das finde ich, kann man auch wunderbar auf Klischees übertragen. Es gibt mit Sicherheit Opfer-Klischees, aber bitte, die kann man getrost vergessen.
Aber vor allen Dingen auch ganz spannend, ne? Ich finde ja zum Beispiel, ich bin ein unfassbarer Harpe Kerkeling-Fan und ich freue mich, dass er ins Fernsehen zurückkehrt. Ja. Aber Harpe Kerkeling hat für mich immer eine Sache personifiziert und das fand ich einfach fantastisch. Er hat immer über sich selber mehr gelacht als über andere.
Ja, und man hat es ihm angesehen und abgenommen.
Ja,
immer schon.
Ja, mit ganz viel Empathie und Leidenschaft, weil dieses ältere Menschen verarschen, Randgruppen verarschen, bestimmte andere Gruppen verarschen, Kinder verarschen, das finde ich total unlustig und ehrlich gesagt eher peinlich.
Ja, ist es auch. Und ich bemühe heute sehr oft den Satz seinerzeit voraus, aber auch Harpe Kerkeling mit Kein Pardon war ja in unserer Branche seinerzeit unglaublich voraus. Ja. Also Wäscher, a.k.a. Heinz Schenk, macht ja nichts anderes, als einfach sich wie ein Vollarschloch zu benehmen.
Ja.
Durch alle Instanzen. Und am Ende des Tages verliert er alles. Und Harpe Kerkeling hat das unglaublich gut auf den Punkt gebracht mit einer gehörigen Portion Humor.
Toller Film. Kann man sich immer noch angucken.
Ja, und Geheimtipp, Club Las Piranhas.
Jetzt holst du die ganzen alten Knaller raus.
Einfach geil.
Wir machen noch ein neues Spiel. Quick Questions à la Gätchen. Ich stelle dir jetzt einige Fragen, die alle was mit dir und der Filmwelt zu tun haben und du antwortest einfach blitzschnell mit deinen ersten Gedanken. Lieblingskinosnack. Du gehst ja nicht ins Kino. Lieblings-Home-Kinosnack.
Cressini? Ja, und Weingummi aus dem Kühlschrank.
So englische Weingummi,
nee,
gefroren.
Mittlerweile tatsächlich Katjes ohne
Gelatine.
Ja.
Aber egal welches.
Nee, am liebsten Glücksgefühle, aber die englischen sind auch geil.
Absoluter Lieblingsfilmcharakter.
Absolut. Ja, schon David Duchovny in Californication.
Weil du dich in ihm selber siehst.
Teilweise gerne sehen würde. Natürlich, teilweise.
Im Positiven.
Ja, natürlich.
Bestes Serien-Binge-Watch-Outfit?
Ich ziehe mich nicht um, was ich anhab.
Was anders. Und du trägst gerne schwarz?
Ja.
Das ist so dein Style. Hast du nur schwarze?
Schwarz und dunkelblau.
Schwarz und dunkelblau? Und kaufst du dann 25 schwarze T-Shirts, 25 dunkelblaue und Hemden und Jeans?
Das T-Shirt, was ich hier heute anhabe,
hast du nur einmal?
Habe ich gerade gestern 5-mal ausgepackt.
Wirklich?
Ja, tatsächlich.
Und gibt's da, also warum schwarz oder dunkelblau?
Ich mag das einfach.
Das ist doch gut.
Ja.
Liebstes Filmuniversum?
Das finde ich zum Beispiel an Thomas Hayo so geil. Der Typ, abgesehen davon, ein unsagbar netter Kerl.
Super geil.
Also wirklich. Der sieht immer gleich aus und sieht immer gut aus.
Ja.
So.
Der altert nicht.
Nee, der altert wirklich nicht.
Liebstes Filmuniversum? Also sowas wie Marvel, DC, Disney, Pixar, Ghibli?
Ich glaube, dann ist es wirklich Pixar.
Bist du ein großer Pixar-Fan?
Nö, aber ich sehe es gerne, aber ich bin kein Studio-Fan oder sowas, sondern was mir gefällt, das gefällt mir.
Okay.
Und diese
gibt's einen Lieblings-Pixar-Film?
Ganz bestimmt. Sag mal ein paar.
Alles steht Kopf, die Unglaublichen, Wall-E.
Die Unglaublichen.
Das ist mein Lieblingspixel.
Die Unglaublichen, einfach toll. Super.
Vor allen Dingen die Prämisse ist so geil, ne? Superhelden werden verklagt,
das ist so gut,
und dürfen ihren Job nicht mehr ausüben. Drama oder Thriller?
Thriller.
Du magst gern die Anspannung? Mhm. Obwohl da einer deiner Lieblingsfilme, Die Brücke am Fluss, ist, ist ja ein Drama.
Ja, das stimmt wirklich. Aber ich mag auch keine lustigen Serien gucken. Ich bin eher auf Spannung.
Sowas wie Friends oder sowas oder nee. Modern Family, gar nope. nicht.
Ich hab's versucht, es geht leider nicht.
Kindheitshelden oder Held? Also Kino oder Film?
Mhm. Kevin allein zu Hause, Kevin.
Macaulay Culkin.
Ja.
Das ist aber, der erste Film ist aber auch sensationell.
Ja.
Ne, also wie er sich
der erste.
Ja, der zweite, also ich finde es gar nicht so unspannend, wie sie es hingekriegt haben, nochmal dieselbe Geschichte zu erzählen, dass er vergessen wird. Aber es ist schon ein bisschen absurd. Und vor allen Dingen da, um über Zensur zu sprechen, haben sie ja Donald Trump rausgeschnitten, ja. Was ich absurd finde.
Da sind so ein paar Sachen, die politisch völlig unkorrekt sind oder auch gesellschaftlich gar nicht gehen. Auch was er mit den vermeintlichen Einbrechern macht oder die Einbrecher mit ihm vorhaben. Das sind viele komische Dinge.
Ja, aber auch da wieder die Fiktion.
Genau.
Von welchem Film hast du Merchandise zu Hause?
Eine Scream-Maske.
Die, weil du dich verkleidet hast?
Die fand ich einfach geil, auf allen Ebenen. Die fand ich shocking, die fand ich
Der Film, der erste Benchmark, war übrigens auch super.
Unglaublich guter Film.
Ja,
also diese ganzen Filme, die dann so zeitweise rauskamen, The Hills Have Eyes und Scream und hier Blair Witch Project und The Ring, das waren richtig gute Schocker teilweise.
Ja, super cool. Den ersten Scream habe ich mit Christian Ulm zusammen in England gesehen.
Übrigens, ganz herzlichen Glückwunsch zu dem Podcast mit Christian Ulm hier bei Kino oder Couch. Wirklich, wirklich toll.
Danke dir.
Kann ich nur empfehlen. Beste Folge.
Oh, vielen Dank. Absolutes Must bei Filmen und Serien, damit sie dich catchen.
Ja, Spannung oder Brutalität, so leid es mir tut.
Brutalität?
Ja, bin ein Riesenfan von Mafia-Brutalität. Also Casino, wenn er da mit dem Hammer auf den Daumen haut, das geht alles, das ist grauenvoll, aber ich sehe es mir gerne an.
Bist du auch so ein Fan hier von dem Film Driver mit Ryan Gosling, wie er mit dem Hammer ihm dann nachher, oder hast du den Film gar nicht gesehen?
Doch. Darf man das sagen? Ja, bin ich Fan, dass ich das gut finde.
Ja, das ist ja deine persönliche...
Wir sind wieder bei Fiktionalem.
Ja,
weil ich es einfach, ich finde einfach, ein guter Film macht einen guten Charakter aus und einen guten Charakter macht eine Art von Kompromisslosigkeit aus. Und ich finde auch, Casino ist auf so vielen Ebenen so unsagbar brutal, aber das braucht der Film.
Das stimmt. Ja, also brutal, also es gibt ja auch Filme, die sind einfach nur brutal. Ne?
Ja, das finde ich scheiße.
Ne? Also ich sag mal so, der fünfte Rambo, wo du auf einmal Dinge siehst, die du nicht sehen musst.
Sowas meine ich gar nicht. Okay. Was ich meine, das war auch noch ein Film auf der Liste meiner Lieblingsfilme. Ich kenne nur das Remake, das Original nicht, was aber ja oft angeblich Frame by Frame nachgedreht wurde. Funny Games.
Mhm. Der österreichische Film, der dann...
Genau.
Ja, ich meine, aber ja, ich glaube, da geht es ja aber darum... das ist ja auch Gesellschaftskritik, ne?
Pur.
Ganz pur, ne? Also die Verrohung der Gesellschaft. Und da hat die Brutalität insofern wieder Sinn, ne? Also ohne, dass man das jetzt über den Klee loben muss. Absolutes, habe ich eben gesagt. Erste Serie, die du je geguckt hast.
Serie?
Erste.
GZSZ.
Ja?
Ja, gucke ich bis heute.
Du bist immer noch, läuft die jeden Tag?
Ja, die läuft, ja, also klar läuft sie jeden Tag. Ich guck sie zeitversetzt natürlich. Ich glaube, es gibt jetzt 7500 Folgen und ich würde sagen, dass ich davon 7420 gesehen habe.
80 hast du verpasst, weil
ja,
da warst du
vielleicht
krank oder im Urlaub.
Ja.
Oh, erster Kinostar-Schwarm.
Hier, Dreams are my reality, sag schon.
Dreams of my reality.
Dreams are my reality. So, der Film hieß La Boom.
Sophie Masso.
Sophie Masso.
Ey, ganz im Ernst. Sophie Masso habe ich einmal getroffen. Ne? Und die Dame ist jetzt mittlerweile Mitte 50. Das ist eine so unfassbare Frau.
Ja, du siehst, wie
strahlig. Also ich glaube, wenn ich in Brücken am Fluss wäre und ich wäre der Hausmann und Sophie Masso würde klingeln, und ich würde 2 Tage mit ihr verbringen. Ich könnte mir vorstellen, gut, anderes Thema. Absolutes No-Go bei Filmen und Serien.
Im Sinne von Thematik oder im Sinne von Stilelement?
Also ja, keine Ahnung. Wenn du sagst, Anschlussfehler kotzen mich an. Ja, nee. Schlecht gemachte Digital Effects. Keine Ahnung, ich hasse Scarlett Johansson.
Was immer mal wieder passiert ist, wenn ich mit Untertiteln gucke, dass die viel zu zeitversetzt kommen. Das passiert beim Stream manchmal. Sowas finde ich kacke. Aber na, ob das jetzt ein No-Go ist, das weiß ich gar nicht.
Ja, aber das kann ja schon ein Abturner sein, ja, ne? Total. Wenn man hinterherhängt.
Ich bin übrigens jemand, ich stehe dazu, auf Deutsch zu gucken.
Gut.
Ich mag dieses, was, du guckst das nicht im Original? Ja, nee.
Nein, aber das ist ja auch so eine Modeerscheinung manchmal. Ich, ne? So, hey, ich gucke alles nur im Original. Also, ne? Ja. Aber das. Ich habe jetzt mal eine Frage. Gibt es einen Ratschlag, auf den du gerne hättest verzichten können?
In meinem Leben? Mhm.
Also wir haben ja schon über einen Ratschlag gerade gesprochen, der dir deinen neuen Berufszweig sozusagen näher gebracht hat. Mhm. Aber gab es auch schon mal jemand, der jetzt vielleicht in deinem neuen Berufszweig etwas zu dir gesagt hat, wo du gesagt hast, ey, ganz im Ernst, was willst du mir damit sagen?
Also ganz bestimmt gab es nicht nur einmal von jemandem, aber immer der gleichen Person, den Ratschlag, lass das doch lieber.
Immer der gleichen Person, lass das doch lieber. Mhm. Und das aus deinem familiären Umfeld?
Nee, nicht aus, aber aus einem nah stattfindenden Umfeld.
Und weißt du, warum dir diese Person das gesagt hat?
Ja, weil weil diese Person mir das, glaube ich, nicht gönnen würde, wenn ich doch das so hinbekomme, wie ich es mir wünsche.
Weil die Person das Gleiche anstrebt?
Nee, gar nicht mal. Das ist irgendwie das...
Neid.
Ja, ich wollte es nicht sagen.
Oh, okay.
Ja, weil ich glaube, dass man jemanden Neid zuspricht, da könnte man sich auch sehr schnell wieder in so einem narzisstischen Momentum wiederfinden, dass man denkt so, das gönnt. Also ich finde, es gehört sehr viel dazu, bei jemandem herauszuidentifizieren, dass er einem was nicht gönnt oder sie. Weil das ist ja schon was Blödes, jemandem was nicht zu gönnen.
Ja, absolut. Die Frage ist dann immer, warum? Genau. Ne, weil man sich selber in dieser Position gerne wünscht zu sein oder weil man kann... Ja, okay. Aber das ist ja schon ein hartes Urteil, vor allen Dingen, wenn es mehrfach kommt. Ne?
Ja, und zumal diese Person auch weiß, dass mir die Meinung sehr wichtig ist von dieser Person.
Und hast du es der Person mal gesagt?
Nee, das habe ich noch nicht getraut.
Okay, deswegen brauchst du auch den Namen gar nicht sagen, aber vielleicht wäre es mal an der Zeit, dieser Person das auch sagen.
Würde jetzt auch keiner, die Person würde jetzt keiner kennen. Ist ja, jetzt, aber ist trotzdem jetzt niemand wie eine Person des öffentlichen Lebens.
Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Dass ich hier sitzen darf und das ausübe, was ich mache. Also ich freue mich jedes Mal wieder, dass mich Leute zu etwas buchen oder mich für etwas in Erwägung ziehen, dass ich das moderiere. Das ist absolut nicht selbstverständlich für mich.
Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
Beruflich oder privat? Also ja, ich würde sagen, mein größter Erfolg ist, dass ich das mache, was ich mache. Und da ist Fiete Gastro, der Podcast, schon ein großer Erfolg für mich.
Privat?
Dass ich sehr authentisch bin.
Und das macht dein Umfeld auch aus?
Ja, weil ich bin nicht everybody's darling. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber
das ist ja auch gut.
Ja, das ist
aber stehst du auch dazu?
Ja. Ja.
Ja, das ist ja noch viel wichtiger, ne? Ja. Also auf der einen Seite kann man nicht steuern, ob man everybody's darling ist, aber viel wichtiger ist ja, dass man...
Ja, ich finde, so ein bisschen Menschenhass würde der einen oder anderen Person auch ganz
Menschenhass?
Gut
stellen.
Naja, also ich wollte eigentlich das Fremdwort sagen, das fiel mir nicht ein. Misanthrop ist doch, glaube ich, jemand, der so ein bisschen misanthropes Verhalten an der einen oder anderen Stelle, also eben nicht dieses Zwanghafte von jedem geliebt oder gemocht werden zu wollen unbedingt. Also sich, nennen wir es unpopulär. Menschenhass ist das Wort Hass vielleicht.
Ja, ich glaube, die Realisation, dass man nicht von allen gemocht werden kann,
genau.
Der muss man sich
ja
auseinander.
Ja, das ist ja, stell dir das doch mal vor, das wäre ja unglaubliche Arbeit, von jedem gemocht werden zu wollen. Das kann doch gar nicht funktionieren.
Ja, aber ich glaube, es ist was anderes, die Akzeptanz dieser Situation als Menschenhass.
Ja, deswegen, das Hass möchte ich revidieren, aber nun, ein Misanthrop ist ja nun mal per Definition jemand, der Menschen hasst. Und das so meine ich es aber nicht. Aber ich
also du meinst es eher in dem Sinne, dass man akzeptiert, nicht von jedem gemocht zu werden, ja. Und dass man auch die Meinung der Person akzeptiert, die einen nicht mag,
ja, das
wenn sie es definieren kann.
Genau. Und aber auch, dass es, ich befinde mich manchmal in einer Situation, wo ich einfach keinen Bock auf Menschen habe, weil ich sie jetzt einfach nicht sehen will. So meine ich das.
Ja.
Dass, ne, also ich stehe dazu, dass ich so ein bisschen grumpy bin.
Okay. Ich würde dir jetzt gerne Fragen stellen und gebe dir immer drei Antwortmöglichkeiten. Und du sagst mir, welche dich anspricht und warum. Ich weiß ja, du bist leidenschaftlicher Jogger. Ich bin ja auch schon mal mit dir gejoggt, was mir im Nachhinein 3 Tage lang wehgetan hat. Aber wir müssen es nochmal. Mit wem würdest du am liebsten mal...
Ich würde an der Stelle gerne alle Nachrichten, die ich dir geschickt habe, morgen laufen, Sonntag laufen, Mittwoch laufen, würde ich gerne hier zeigen.
Ja.
Also die Einladungen sind immer da.
Ja, das stimmt, das stimmt. Mit wem würdest du am liebsten mal eine Laufeinheit absolvieren und warum? A. Natalie Portman, B. Robert De Niro oder C. Christian Bale?
Ach, Kai Pflaume ist nicht dabei.
Du würdest gerne mit Kai Pflaume laufen?
Ja, definitiv.
Warum?
Wir laufen das gleiche Tempo und ich finde ihn auf seine Art einfach geil, was das Sport.
Auf seine Laufart oder auf seine,
ja? Ja, der Typ ist doch authentisch, dem ist nichts unangenehm. Der steht zu dem, was und wie er es macht und das finde ich gut. Aber von denen...
Okay, dann also packe ich D, Kai Pflaume. Du würdest Kai Pflaume, Christian Bale, Robert De Niro und Natalie Portman vorziehen.
Tatsächlich für dieses Laufding würde ich ihn vorziehen. Wenn er jetzt da nicht stünde, dann würde...
Er steht jetzt da.
Ja, und ich darf auch nur einen sagen.
Ja. Das ist kein Gruppenlauf.
Okay.
Einzeltraining.
Dann falle ich jetzt doch um und nehme Natalie Portman.
Okay, und warum fällst du jetzt um?
Weil ich Natalie Portman einfach eine ganz toll herausragende Schauspielerin finde. Und ich glaube auch, dass sie eine herausragende Persönlichkeit ist. Und zwar nicht wie ganz am Anfang, als ich sie in Anführungszeichen kennenlernte, durchs Aussehen, sondern weil ich einfach über die Jahre gemerkt habe, dass es eine ganz tolle Frau zu sein scheint, die Werte pflegt, Normen pflegt, die tatsächlich ihr Handwerk beherrscht und es auch dafür einsetzt.
Und very outspoken ist, wie man so schön sagt, ne? Also setzt sich auf jeden Fall für das Wohl vieler Leute ein und für die gute Sache.
Und hier Geheimtipp, Garden State, ein herausragender Film mit einem herausragenden Soundtrack und natürlich hautnah, Closer.
Auch spannend. Oh. Ich finde Black Swan zum Beispiel auch, hat sie den Oscar für gekriegt, auch super. Gut. Du musst dich zwischen folgenden 3 Leidenschaften entscheiden. A, Joggen, B, Kochen, C, dein Meergärtchen bewirtschaften und pflegen.
Laufen.
Ja? Immer.
Immer.
Du kommst in so einen Punkt, wo, das ist automatisch bei dir und dann denkst du viel nach, kannst alles abstreifen.
Ich mache während dem Joggen ja Notizen, ich habe das Handy vor mir. Ich schreibe beim Joggen. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ich jogge, um den Kopf freizukriegen. Da würde ich lügen. Ich jogge, um zu arbeiten.
Wie, das heißt, wie schreibst du, während du läufst? Dann läufst du dann gegen Laternenpfahl?
Nee, das passiert mir nicht, weil ich laufe ja seit Jahren die gleiche Strecke.
Wie viele Kilometer sind das?
8.
Okay.
Ist jetzt nicht
welchem Tempo?
Sehr schnell. Meine Pace liegt bei unter 4:30.
Wow.
Also wenn ich nicht mit dir laufe.
Das ist auch völlig okay. Ich bin ja auch doppelt so groß wie du.
Achso, nee, weil sie dann ja 4 ist. Sehr gut. Joggen tatsächlich. Ich mache mir Notizen beim Laufen.
Echt?
Mhm.
Und ist da was für ein... Ist Haus jetzt raus zum Beispiel dabei entstanden?
Definitiv.
Ach, cool.
Ja.
Ja, ich habe ja mir einen Block und einen Stift neben mein Bett gelegt, weil immer, wenn ich kurz vorm Einpennen bin, fällt mir irgendwas ein.
Und benutzt du ihn auch oder liegt er da nur?
Weil das ist ja ich benutze ihn und dann gucke ich manchmal am nächsten Morgen hin und denke so, Alter,
verrückt, ne?
Was ist das?
Ja, oder was war das?
Ja, genau.
Ja, also das ist ja auch so der Klassiker, die Idee muss ich mir nicht aufschreiben, die werde ich nie vergessen. Ja,
und dann ist sie weg. Genau, und dann ist sie weg. Aber dann war sie auch nicht gut, denke ich dann immer.
Nee, ich würde, ja, es ist laufen.
3 deiner Lieblingsserien sind Californication, Breaking Bad und Sopranos. Mhm. Welche Rolle hättest du am liebsten übernommen? A, wir wissen es eigentlich schon, David Duchovny, B, Bryan Cranston oder C, James Gandolfini?
Ja, also wir haben es schon beantwortet, das stimmt. Aber ich finde James Gandolfini,
Gandolfini,
finde ich einfach einen herausragenden Charakter, weil er unterm Strich seine Familie über alles liebt. Und das finde ich schon toll.
David Duchovny liebt nur sich. Bryan Cranston liebt aber auch seine Familie, ne?
Ja, aber der ist auf so vielen Ebenen so unmoralisch unterwegs.
Stimmt. Okay, James Gandolfini sagst du als Positiv. Ist ja wie mit dem Joker. Ich meine, überleg mal, wie der durch die Decke gegangen ist, der Film mit Joaquin Phoenix. Ich fand es so immer spannend, herauszufinden, wie sie es schaffen, dass ich einen abgrundtief schlechten Menschen, das ist genauso wie bei Cruella jetzt. Ich meine, Cruella de Vil ist ja eine der bösesten Bösewichterinnen aus dem Disney-Universum. Eine Frau, die Hunde stiehlt, um daraus einen Mantel zu machen. Ja. Deswegen, ich finde da die Erzählweise immer so spannend. Wie kriegen sie es hin, dass ich abnehme, dass diese Person wirklich böse ist, aber dass ich verstehen kann, warum sie böse ist oder zumindest Sympathien entwickle. Und das war beim Joker schon echt spannend.
Aber das hast du ja übrigens bei ganz vielen Filmen und auch ganz vielen Serien. Nehmen wir Kevin allein zu Hause. Da ist so viel Message drinne. Also ich finde, dass man ganz oft, und das sollen die Leute auch wirklich gerne so machen, mache ich ja auch im Großo, Filme gucken, anmachen, gucken, ausmachen. Aber es eigentlich muss man sagen, wow, da steckt so viel in Filmen drinne, so viel an Message, so viel an Gesellschaftskritik, so viel an Humor, so viel an versteckten, liebevollen Details. Und Breaking Bad hat es geschafft, dass ich wollte diese Serie dreimal abbrechen, weil ich dachte, ich kann das nicht mehr. Das geht alles nicht, was der Typ da macht. Wirklich. Das muss man erstmal hinbekommen.
Ja, aber du hast es zu Ende gesehen.
Ich war richtig sauer auf den.
Ja, aber das finde ich auch cool. Richtig sauer zu sein, finde ich manchmal so. Ich habe letztens per Zufall Predator wieder geguckt. Und da
den
ich
ersten,
gedacht,
den einzig guten.
Ja, ich habe gedacht, da gibt es nichts, was Detailliebe. Das ist einfach Testosteron. Ja. Aber auch wieder witzig.
Aber spannend.
Und ein bisschen brutal.
Ein bisschen ist gut.
Mein Lieber, Sebastian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich lasse dich gehen, aber mit einer letzten Frage.
Danke, ja, okay.
Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Ich krieg keine
keine Auswahl.
Der Unvollendete.
Der Unvollendete, weil du noch nicht zu dem geworden bist, was du glaubst, was du sein könntest, oder weil es ein stetiger Prozess ist?
Eine Mixtur. Also, weil ich nicht der bin, der ich gern sein möchte. Ich habe eine
Wer möchtest du denn gerne sein?
Ja, ich möchte gerne ein Fernsehmoderator sein.
Weil du das als dein Ziel und das für dich als Befriedigung ansiehst. Und was heißt Fernsehmoderator? Die große Show, die kleine Show?
Das ist mir egal.
Der Erfolg beim Publikum?
Nee, das ist mir egal. Für mich persönlich wäre es dieser Qualitätsstempel, den ich vorhin kurz angefügt habe. Weil ich einfach sehr dankbar bin zu wissen, was ich gerne möchte. Und da ich bei dem, was ich gerne mache, nach Perfektion strebe, aber nach einer gesunden Perfektion, möchte ich gerne dort dann auch das für mich Maximale erreichen. Und das ist gar nicht die goldene Kamera oder der Grimme-Preis.
Da können viele Dinge passieren bei der goldenen Kamera, die man im Vorwiegen nicht.
Okay, ja, das stimmt. Stimmt, da warst du ja dabei. Du meinst Ryan Gosling, ne?
Ja, klar.
Genau, der Unvollendete, das würde gut passen.
Dann hoffe ich mal, dass das Sequel zum Der Unvollendete, der Vollendete am Ziel angekommen heißt. Mein lieber Sebastian, ich drücke die Daumen für all das, was da kommt. Vielen Dank, dass du so offen und ehrlich warst und wir sehen, hören und laufen bald zusammen.
Sehr gerne, und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast, und möchte nicht unerwähnt lassen, dass in der Riege der 2,5 Vorbilder, die ich bei dem habe, was ich tue, du bist.
Ach, danke, Sebastian. Das ist danke. Tschüss, mein Lieber.
Tschüss.